Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TACHOcast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Götz Bob und Sascha Walter. Diese TACHOcast-Folge wird unterstützt von Fleetco, die vollständige Softwarelösung für Logistik und Unternehmensflotten.
Sascha.
Götz.
Servus.
Guten Morgen. Geht's gut?
Ja, ich bin bemüht. Ich hoffe, du auch.
Ja, alles soweit in Ordnung. Wetter passt. Ja. Und ja, ist alles in Ordnung soweit.
Sehr schön. Also, wir machen heute das Thema Ausnahmen allgemein, einfach von den Grundzügen her, wie ist es rechtlich verortet. Und wir wollen speziell auf die Ausnahme der Privatfahrten eingehen, also bis 7,5 Tonnen. Aber ich denke, wichtig ist erstmal, dass wir die Grundzüge darstellen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen natürlich wieder erstmal klären, was sagt der Gesetzgeber, national wie international. Und ja, da fällt mir natürlich gleich was ganz Besonderes zu den Ausnahmen, zu den Privatfahrten, das Thema Wohnmobile. Aber ich denke, da kommen wir später noch automatisch zu.
Ja, ist ja unvermeidlich. Die Diskussion kreist ja extrem um dieses Thema seit geraumer Zeit.
Ja, aktuell. Ja.
Und ja, deshalb werden wir uns da sicherlich nachher noch intensiver damit beschäftigen.
Ja, genau.
Also zum Einstieg ist, denke ich mal, wichtig, so den Anwendungsbereich allgemein mal noch zu beschreiben, weil das ja auch zwischen EU-Recht und nationalem Recht abweicht. Also mit was bin ich denn überhaupt drin im Fahrpersonalrecht in den Lenk- und Ruhezeiten? Ja, ist eine komplexe Materie, weil sich jetzt ja auch perspektivisch dann in einem Jahr was ändert im grenzüberschreitenden Kontext. Aber ich denke, wir fangen mal mit dem nationalen Recht an. Und im nationalen Recht ist ja so, dass der deutsche Gesetzgeber schon vor mehreren Jahrzehnten sich dazu entschlossen hat, nicht nur das EU-Recht 1:1 umzusetzen, sondern die Zugangsschwelle für das Fahrpersonalrecht im Bereich Güterbeförderung bei Fahrzeugen mit mehr als 2,8 Tonnen festzusetzen.
Genau.
Und mehr als heißt eben 2.800 Kilogramm zulässige Höchstmasse oder zulässige Gesamtmasse oder zulässiges Gesamtgewicht. Da schwirren ja auch verschiedene Begrifflichkeiten durch die Gegend.
Im Gesetzestext liegt, glaube ich, die Höchstmasse, ne?
Ja.
Ist der Begriff Höchstmasse genannt in der Fahrpersonalverordnung?
Ich glaube, im nationalen Recht sind es meistens noch die zulässigen Gesamtmassen und zulässigen Gesamtgewichte. Und im EU-Recht hat man sich mehr und mehr auf die physikalisch wohl richtige Bezeichnung zulässige Höchstmasse eingelassen. Wichtig ist, wenn ich jetzt hier das höre, wo finde ich die Angaben? Ich gehe in die Zulassungsbescheinigung Teil 1, also die Fahrzeugpapiere, die ich immer mitführen muss. Dort gibt es auf der rechten Seite die Felder F1 und F2. Und für unser Thema hier ist die Angabe im Feld F.2 von Relevanz. Und das ist auch noch wichtig, wenn wir Zugfahrzeug-Anhänger-Kombinationen bilden, dann müssen wir natürlich die beiden Werte zusammenrechnen.
Ja.
Du erlebst es bestimmt auch immer wieder, wenn du gerade mit Privatleuten zu tun hast oder mit solchen, die halt ja etwas unbedarft in das Thema reinstolpern. Die erzählen dann oft was von Leermassen und von tatsächlichen Gewichten und so weiter. Den Zahlen können wir auch ziehen an der Stelle, also was das Fahrzeug jetzt gerade wiegt oder was es an Leermasse
völlig
hat
egal.
Und so weiter.
Völlig egal.
Wurscht. Ja.
Völlig egal.
Gibt noch einen
entscheidend
Punkt.
Ist die zulässige Höchstmasse des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombinationen.
Genau. Und was auch noch ein zentraler Punkt ist, weil es auch immer wieder zur Diskussion führt, die zulassungsrechtliche Einsortierung von einem Fahrzeug. Also das muss man auch mal klarstellen, die ist mal grundsätzlich vollkommen irrelevant. Also ob das Fahrzeug als PKW oder als LKW zugelassen ist oder als Sonder-Kfz oder als selbstfahrende Arbeitsmaschine etc., das spielt dann in der allerersten Betrachtung keine Rolle. Weil es geht halt drum, wenn man sich den Artikel 2, ist es glaube ich, von der 561 2006 durchliest, dann geht es halt drum, dass Fahrzeuge betroffen sind, die zur Güterbeförderung verwendet werden.
Ja. Wobei man jetzt natürlich klären muss, das Problem werden wir ja auch noch weiter besprechen. Was ist eine Güterbeförderung? Was sind Güter?
Ja.
Denn das wurde vom Gesetzgeber ja nicht weiter definiert.
Genau, das ist ein unbestimmter Begriff im Fahrpersonalrecht. Ist auch in manchen anderen Rechtsgebieten ein eher unbestimmter Begriff. Aber da müssen wir nachher dran denken, dass wir da nochmal zum Beispiel aufs Güterkraftverkehrsrecht verweisen, weil dort gibt es ja zumindest eine deutsche Verwaltungspraxis, was das Thema Güterbeförderung anbelangt. Also zusammengefasst, wir haben ein Fahrzeug, mit dem wir Güter befördern können. Ja, die Personenbeförderung ist heute mal etwas außen vor, weil dort ist ja die Zugangsschwelle eine andere. Mehr als 8 Fahrgastsitzplätze, mehr als 9 Sitzplätze insgesamt. Also wir interessieren uns jetzt heute weniger für diesen Bereich, sondern hauptsächlich für die Güterbeförderung. Und da habe ich eben ein Fahrzeug, das der Güterbeförderung dienen kann. Und das ist mehr oder weniger jedes Fahrzeug. Insbesondere, wenn ich natürlich einen Anhänger dranhänge. Dann geht es um die zulässige Höchstmasse. Und ja, das war es in erster Linie mal, oder? Wie gesagt, das Zulassungsrecht.
Also ich fasse das nochmal zusammen.
Ja.
Ich würde das nochmal zusammenfassen. Also national müssten wir gucken in der Fahrpersonalverordnung. Paragraph 1.
Ja.
Da haben wir einmal den Absatz 1, da geht es darum, wer ist denn überhaupt aufzeichnungspflichtig, und international wäre es die Verordnung EG 561/2006. Das heißt also für alle Fahrzeuge zur Güterbeförderung oder Personenbeförderung, um im Bereich der Güterbeförderung eben über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse.
Genau, also da haben wir die Unterscheidung zwischen nationalem Recht und EU-Recht ist jetzt heute 2,8 Tonnen im nationalen, 3,5 Tonnen im EU-Recht. Und das hatte ich gerade schon angesprochen, ab 1. Juli 2026 senkt der EU-Gesetzgeber die Zugangsschwelle in das EU-Recht bei grenzüberschreitenden Beförderungen auf mehr als 2,5 Tonnen ab. Das heißt, da kriegt man dann eine neue Grenze, die das Ganze jetzt...
Was hätte ich... Persönlich hätte ich das gut gefunden, wenn das auch national sich durchgesetzt hätte. Aber gut.
Ja gut, wir wissen es ja noch
Zukunft.
Nicht.
Wir wissen es noch nicht, genau.
Genau.
Also aktuell ist es eben bei grenzüberschreitender Güterbeförderung.
Ja. Fahrpersonalgesetz und Fahrpersonalverordnung müssen ja novelliert werden, also müssen aktualisiert werden, überarbeitet werden. Und da soll ja ein Entwurf schon im BMV in der Schublade liegen, im Bundesverkehrsministerium. Können wir jetzt davon ausgehen, dass der im Herbst 2025 an die Länder und an die Fachverbände und die interessierte Öffentlichkeit verschickt wird zur Kommentierung? Aber das ist schon oft behauptet worden, dass das jetzt demnächst der Fall sein soll. Insoweit können wir da die Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wir da tatsächlich über den Jahreswechsel irgendeine rechtliche Neuerung sehen. Aber da wir halt diesen Stichtag haben, 1. Juli 26, ist da schon Druck im Kessel, weil ganz ungesund wäre natürlich die Situation, dass wir national 2,8 Tonnen haben, grenzüberschreitend 2,5 Tonnen. Dann haben wir hier noch das Tageskontrollblatt, was es nach EU-Recht dann nicht geben kann im grenzüberschreitenden Verkehr. Also es wäre einfach sehr schwierig, den Betroffenen dann noch zu kommunizieren. Und ich denke, da können wir uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die 2,8-Tonnen-Grenze wegfällt und eben auch national dann die 2,5-Tonnen-Grenze gilt, ist aus meiner Wahrnehmung sehr hoch.
Ich würde es begrüßen.
Ja.
Ja.
Okay. Wir schweifen schon wieder ab oder sind festgebissen an dem Zugang. Also wie gesagt, das sind die Zugangsgrenzen. Es ist ein Fahrzeug zur Güterbeförderung. Die zulassungsrechtliche Einsortierung ist erstmal egal. Bei so Themen wie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, also Fahrzeuge, die überhaupt nicht geeignet sind, Güter zu befördern, da haben wir per se einen Ausschluss über die Definition in der 561/2006. Da nur der kleine Hinweis, aber das würde den Privatmann eher selten betreffen, der jetzt hier vielleicht insbesondere zuhört. Selbstfahrende Arbeitsmaschine ist nicht immer selbstfahrende Arbeitsmaschine. Zum Beispiel so Saugspülfahrzeuge, Reinigungsfahrzeuge, im Straßenbau gibt's ein paar, die haben eine Ladefläche, die haben ein Gefäß, wo etwas drin befördert wird, Frischwasser, Abwasser, heißer Asphalt, was auch immer. Also Obacht, ja, nicht einfach sagen, selbstfahrende Arbeitsmaschine ist ausgenommen, sondern es kann auch in die andere Richtung gehen.
Erstmal prüfen, was steht in der Zulassungsbescheinigung als, wie ist das Fahrzeug definiert? Das ist erstmal entscheidend. Heißt aber noch lange nicht, dass es, selbst wenn eine selbstfahrende Arbeitsmaschine drin steht, dann muss man vielleicht trotzdem prüfen, wie das Fahrzeug am Ende unterwegs ist.
Genau. Also nur als zwei Stichworte, es wird zu hinterfragen sein, was ist im Vordergrund? Ist die Arbeitsleistung, die ich mit der Arbeitsmaschine erbringe, im Vordergrund oder ist die Beförderungsleistung, die ich erbringe, im Vordergrund?
Ja.
Da gab es das eine oder andere Urteil. Und wenn ich jetzt eben ein Fahrzeug, das als selbstfahrende Arbeitsmaschine zugelassen ist, dafür einsetze, ein Gut orts zu verändern über weite Distanzen, wobei jetzt wieder keiner fragen sollte, was ist eine weite Distanz, aber wenn es eben in dem Einzelfall darum geht, ein Gut orts zu verändern im Wesentlichen, ja, die Arbeitsleistung also deutlich hinter die Beförderungsleistung zurücktritt, dann können wir in die Situation kommen, dass auch die selbstfahrende Arbeitsmaschine wieder in der Aufzeichnungspflicht drin ist.
Genau.
Gut.
So.
Okay.
Dann
also
müssen wir ja weitergehen und sagen, okay, Anforderungen, die auch noch entscheidend sind, also die Fahrzeugbauart, die zulässige Gesamtmasse ist entscheidend, haben wir gesagt, Zugfahrzeug, Anhängerkombination ist entscheidend, Art des Gewerbes, das heißt also, wofür wird das Fahrzeug hier eingesetzt, zu welchen Zwecken? Und was wir auch unter Umständen ja noch brauchen, ist, in welchem Bereich wird das Fahrzeug denn eingesetzt? Das heißt also, in welchem Umkreis des Betriebsgeländes. Das ist auch ein wichtiger Punkt oder kann ein wichtiger Punkt sein. Aber somit haben wir da jetzt die Anforderung eigentlich erstmal gestellt.
Genau, also wenn,
wann ist ein Fahrzeug aufzeichnungspflichtig oder eben nicht?
Wenn wir beide angerufen werden, wenn wir mit Kunden im Austausch sind oder mit potenziellen Kunden, dann geht es natürlich immer erstmal darum, diese ganzen Fragen zu stellen, die wir gerade formuliert haben, weil ich natürlich erstmal wissen muss von dem Unternehmen, was macht ihr da, wie macht ihr das, zu welchen Zwecken dient das Ganze, wohin fahrt ihr, was ist die weiteste Distanz. Pipapo, da muss man also tatsächlich erstmal 10, 15 Fragen stellen, bevor man das erste Mal eine Antwort geben kann dem Kunden.
Ich glaube, ich habe täglich bekomme ich Anrufe in dieser Form. Und das Besondere ist immer, dass die Leute, die mich anrufen und nach diesen Ausnahmen fragen, sie haben sich schon zum Teil vorbereitet. Das heißt, sie haben schon mal gegoogelt und hier und da, haben alles getan. Und dann sagst du ja, pass auf, so und so. Stellst diese Fragen, die du schon gerade genannt hattest, um im Grunde auf das Ergebnis zu kommen. Und nach jeder Frage, die du ihm stellst, findet er eine Ausrede. Und dann sagst du, ja, pass auf, so ist es. Und er findet eine Ausrede, aber.
Ja.
So, dann sagst du, ja, so und so ist das. Ja, aber.
Genau.
Und irgendwann kommst du an den Punkt, denkst, ey, warum rufst du mich an? Was willst du von mir? Wenn du doch sowieso alles wieder so drehst, dann ruf mich doch erst gar nicht an.
Genau.
Und sie wollen natürlich am liebsten, möchten sie ein Dokument, wo du im Grunde das beschreibst, wie es ist in dieser Ausnahmeregelung und das unterschreibst du und sagst ihm, ja, okay, du bist in einer Ausnahmeregelung.
Ja.
Das funktioniert ja gar nicht. Ne?
Nein.
Ich muss hierher und sagen, naja, heute bist du vielleicht in einer Ausnahmeregelung drin, aber was ist denn morgen? Na, was machst du morgen? Morgen ist dein Tag ein ganz anderer. Ja, und jetzt kann ich nicht gehen sagen, du bist also ständig in dieser Ausnahmeregelung, weil ich muss jeden Tag oder jede Fahrt eigentlich einzeln bewerten. Das verstehen wir nicht.
Ja. Und das führt uns auch wieder zu dem nächsten Punkt. Wo haben wir denn Ausnahmen? Also wie ist denn das rechtlich eigentlich aufgebaut? Und wir haben Ausnahmen letztlich in erster Linie aus dem EU-Recht, also die 561/2006. Die hat zwei Ausnahmenkataloge beziehungsweise drei. Also der erste Punkt ist schon mal, falle ich in Artikel 2, also ist mein Fahrzeug überhaupt im Anwendungsbereich? Das hatten wir schon angesprochen im Kontext selbstfahrende Arbeitsmaschine oder halt Sonder-Kfz. Ja, das heißt, habe ich ein Fahrzeug, das überhaupt nicht der Güterbeförderung dienen kann, bin ich per se raus. Dann haben wir den Artikel 3. Dort sind alle Ausnahmen beschrieben, die EU-weit unmittelbar gelten. Also da kann sich auch der nationale Gesetzgeber nicht dagegen wehren, Die Ausnahmen, die im Artikel 3 beschrieben sind, die gelten grundsätzlich und überall. In der EU. Ja, also da wieder Obacht, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Westbalkan, nicht Nordbalkan, Westbalkan, also was weiß ich, Serbien, sonst was. AETR ist hier das Stichwort, aber wir wollen es jetzt nicht wieder gleich übertreiben und wieder woanders hin abschweifen. Also wir müssen halt schauen, wo fahre ich hin? Dann kann es nochmal leicht sich in Nuancen verschieben, aber grundsätzlich innerhalb der EU, in allen EU-Mitgliedstaaten, gelten diese Ausnahmen, die im Artikel 3 beschrieben sind, überall.
Ja, und dann kommen wir noch zum Artikel 13 der Verordnung 561/2006. Mhm. Wo wir ja auch nochmal Ausnahmen oder wo, ja, wie wollen wir es sagen, wo jeder Mitgliedstaat ja auch nochmal unter bestimmten Voraussetzungen für sein Hoheitsgebiet Ausnahmen zulassen kann.
Genau, aus diesem Katalog kann er wählen. Es ist auch so, dass es bei der auf der Webseite von der DG Move, das wäre jetzt auch hier ein Punkt, den wir dann noch vielleicht in die Shownotes aufnehmen sollten. Es ist die Generaldirektion Mobilität und Verkehr der EU-Kommission. Könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie ein Balm in Deutschland, also hat andere Funktionen, hat andere Rechtsgrundlagen, pipapo, aber die haben eine Webseite, auf der auch Informationen zum Thema Lenk- und Ruhezeiten hinterlegt sind. Und dort gibt es zum Beispiel eine Übersicht über die Ausnahmen des Artikel 13. Welcher Mitgliedstaat hat welche Ausnahme umgesetzt? Weil das ist ein optionaler Katalog, wie du ja gerade gesagt hast. Und da ist auch spannend, da gibt es dann Fußnoten. Und dann gibt es Einschränkungen zum Teil oder Erweiterungen. Also was meine ich jetzt? Da gibt es dann vielleicht eine Ausnahme, die ist auf einen 250 Kilometer Radius Luftlinie beschränkt und dann sagt, ist jetzt nicht richtig, aber nur als Beispiel, sagt dann Portugal, nee, bei uns nur im 100 Kilometer Umkreis. Ja, solche Sachen gibt es dann dort. Also die Seite verlinken wir mal, ist halt für die von Relevanz, die eine Ausnahme anwenden, die jetzt hier im Artikel 13 steht, die dann bei uns im Paragraph 18 Fahrpersonalverordnung zu finden ist und die grenzüberschreitend fahren. Weil per se, sofern es da keine Einschränkungen gibt, gelten ja die Ausnahmen, die nach Artikel 13 national umgesetzt sind, auch grenzüberschreitend. So. Was haben wir vergessen?
Nichts. Wahrscheinlich nicht, sonst kommen wir nachher irgendwie nochmal drauf zurück. Dass
also eine kleine Nuance würde ich noch gern ansprechen. Wichtig ist schon mal von vornherein, wenn ich nach Artikel 3 oder nach Artikel 2 ausgenommen bin, der 561/2006, dann bin ich von der gesamten Verordnung ausgenommen und von der gesamten Verordnung 165/2014. Ja, also ich muss keinerlei Lenk- und Ruhezeitenaufzeichnungen anfertigen. Ich muss nichts mitführen und ich muss keinen Fahrtenschreiber haben. Es kann sein, dass ich einen Fahrtenschreiber eingebaut habe, dann ist der halt freiwillig eingebaut. Das müssen wir gleich noch behandeln mit Out, aber vorher will ich noch auf einen anderen Punkt. Nämlich, wenn ich eine Ausnahme anwende, hier nach Artikel 13, respektive Paragraph 18 Fahrpersonalverordnung, da ist eine etwas undurchsichtige Konstruktion passiert, nämlich bin ich dann nur von den Artikeln 5 bis 9 und 12, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ausgenommen, der 561/2006. Sprich, die Kernregelungen der Lenk- und Ruhezeiten gelten nicht. Also 24-Stunden-Zeitraum, Fahrtunterbrechung, Lenkzeit, diese ganzen Themen, die dort beschrieben sind in den Artikeln 5 bis 9 und vielleicht auch 12, das tut mir jetzt leid, das müsste ich jetzt, hätte ich mal nachschauen können vor. Ja, also irgendwie gilt die 561/2006 dann doch, aber halt nicht im Sinne der Lenk- und Ruhezeitenvorschriften. Aber was für die Betroffenen viel wichtiger ist an der Stelle noch, ist, dass ich gleichzeitig von der gesamten Verordnung 165/2014 ausgenommen bin. Sprich, ich brauche keinen Fahrtenschreiber. So.
Kann ich also im Grunde als Wohnmobilfahrer, der sein Wohnmobil privat nutzt, was muss ich eigentlich alles, was habe ich für Aufgaben, wenn also ein digitaler Fahnenschreiber verbaut sein muss? Oder kann ich sagen, nee, davon bist du nicht, das betrifft dich nicht und das betrifft dich aber. Mhm. Das ist ja eine grandiose Frage, die wir stellen müssen.
Ja.
Aber wie gesagt, da kommen wir ja später drauf zu.
Mhm.
Gut, ich würde sagen, wir gucken uns mal vielleicht ein Beispiel an.
Ja, wobei mir noch ein Punkt vorher wichtig wäre, nämlich, dass wir klarstellen, wie läuft es mit den Ausnahmen insgesamt, weil das wirst du sicherlich auch immer wieder erleben, dass einer anruft, du hattest vorhin schon angesprochen, und der will dann irgendwo ein Schreiben haben. Der sagt, welche Behörde gibt mir eine Ausnahmebescheinigung, eine Ausnahmegenehmigung, was auch immer. Ja, was auch total oft kursiert, was ich schon x-fach gesehen habe, die Fahrer haben dann einen Schrieb dabei, wo dann bestätigt wird, von wem auch immer, im Zweifel ist es eine Eigenbescheinigung des Unternehmens oder ich habe mal ganz wilde Sachen gesehen von der Handwerkskammer, die dann ihren Mitgliedsunternehmen bestätigt hat, schwarz auf weiß, dass sie in eine Handwerkerregelung reinfallen und solche Sachen. Also das Wesen der Ausnahmen hier ist ein anderes. Und zwar sind diese Ausnahmen sogenannte Legalausnahmen. Das haben wir in ganz vielen Rechtsbereichen. Und das System läuft so, der Gesetzgeber beschreibt detailliert oder oberflächlich, was er als ausgenommen ansehen möchte. Also er sagt, wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, ja, wenn das bei dir passt, dann bist du ausgenommen. Und das war's dann. Ja. Da gibt's keine Ausnahmegenehmigung, da gibt's kein Stück Papier, da gibt's keine Behörde, die das macht und die das, also wichtiger ist, es gibt gar keine Behörde, die das darf. Also ja, es, keine
wer
Behörde.
Wer würde das machen?
Oh, hey, ich habe schon so viel wilde Sachen gesehen.
Ja.
Also ich habe auch schon Landratsämter gesehen, die den Unternehmen bescheinigen, ja, sie fallen unter die Handwerkerregelung.
Ja. Ja. Was mir dazu gerade einfällt, ist die Information, die ich mal bekommen habe, wobei ich nicht weiß, ob es richtig ist. Da ging es um das Trucker-Treff.
Mhm.
Da soll, ich bin ja nicht dabei gewesen, aber da soll, war es der ADAC, ich weiß es nicht, irgendein Verein soll wohl den Fahrern eine Bescheinigung ausgestellt haben, dass sie ausgenommen sind, wenn sie zu diesem Truck-Treff fahren. Ob da was Wahres dran ist, kann ich nicht genau sagen, aber wenn das natürlich so wäre, ja, mein lieber Mann, also
ja, was wir da
in der
hatten,
Verantwortung möchte ich aber nicht stehen.
Ja, letztes Jahr war das Truck Grand Prix am Nürburgring. Da hat die Kommune da vor Ort in Zusammenarbeit mit dem ADAC Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot erteilt. Vielleicht war das der Fall bei dir.
Ja.
Also
ja,
das habe ich auch mitbekommen.
Ja, das die Sache ist, man bekommt immer so viel erzählt und
ja.
Was da natürlich Wahres dran ist, ist auch immer sehr, sehr schwierig, ne? Und es ist immer blöd, wenn man nicht selber dabei gewesen ist.
Ja.
Aber gut.
Ja, wir schweifen jetzt nicht schon wieder ab. Also.
Nein.
Wie gesagt, es gibt keinen Schrieb, es gibt keine Behörde, die mir einen Schrieb rechtmäßig aushändigen kann und darf. Heißt halt nicht, dass es nicht doch auch passiert, aber das muss eben jedem klar sein, ihr braucht keine Ausnahmegenehmigung als Stück Papier, sondern das vielleicht als kleinen Tipp noch für das Verhalten in der Straßenkontrolle. Ich äußere dann die Vermutung, dass ich einer Ausnahme unterliege. Ja, also ich habe gehört, dass diese Fahrt, die ich durchführe, ausgenommen ist. Ja, so nebulös äußert man sich da. Da lässt man sich auf nichts ein und äußert schon gar nicht mit dem Brustton der Überzeugung und bitte tut auch nicht Folgendes, führt bitte nicht irgendeinen Gesetzestext mit oder das Schreiben, das ihr euch aus dem Internet zusammengebastelt habt, aus irgendeinem Forum, wo irgendeiner irgendwas behauptet. Also, weil das erweckt beim Kontrollbeamten immer den Eindruck, ja, ihr habt euch ja informiert, ist halt in die Binsen gegangen, beziehungsweise habt euch halt nicht richtig informiert und dann kann es in einem Worst-Case-Szenario passieren, dass ihr den Verstoß nicht fahrlässig begangen habt, sondern vorsätzlich. Ja, also es bedarf keines Papiers, das habe ich oft genug gesagt, weil es das nicht geben kann. So.
So.
Ich denke, jetzt haben wir alle Grundlagen, was die Ausnahmen anbelangt, angesprochen.
Ja, ich denke auch. Ja, vielleicht sollte man mal die ein oder andere Ausnahme mal hier nehmen. Mir fällt da gerade, wird es glaube ich auch schon angesprochen, die Handwerkerregelung ein. Denn hier ist es ja wichtig, dass man genau hinsieht. Es geht nicht darum, ob du ein Handwerksunternehmen hast, sondern es geht ja darum, was für ein Fahrzeug setzt du ein und wo setzt du es ein und wie hoch ist die Gesamtmasse. Also alles das, was wir ja eben schon mal besprochen hatten, ist jetzt entscheidend. Was also bedeutet, wir müssen jetzt in den Artikel 3 der Verordnung 561 2006 gehen wir mal rein. Und da sind Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen genannt mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr als 7,5 Tonnen. Das heißt, hier haben wir ja schon mal die erste Grenze. Das heißt, wenn dein Fahrzeug oder deine Fahrzeugkombination diesen Schwellenwert überschreitet, dann fällst du schon gar nicht mehr rein in diese Ausnahmeregelung. Du bist schon voll drin und wir müssen auch gar nicht mehr weiter gucken, ob da noch irgendwas anderes passt.
Genau.
Ja, so, dann wird ja gesagt, zur Beförderung von Material, Ausrüstung oder Maschinen, die der Fahrer zur Ausübung seines Berufes benötigt. Okay, das heißt ja, der Straßenbauer fährt mit seinem Fahrzeug und seiner Fahrzeugkombination unter 7,5 Tonnen zur Baustelle und er ist da auf dieser Baustelle beschäftigt den ganzen Tag und er fährt abends wieder zurück. Alles ist in Ordnung.
Ja.
Ja, er transportiert seine Materialien, die er zur Ausübung seines Berufes benötigt. So, und alles ist in Ordnung. Wenn er jetzt noch im Umkreis von 100 Kilometern seines Standorts bleibt, ja, dann ist er drinne. Dann ist er voll drin in seiner Ausnahmeregelung. Wenn dann, müssen wir auch noch drauf achten, letzter Punkt noch, wenn die Haupttätigkeit nicht das Fahren ist des Mitarbeiters.
Mhm.
Das ist entscheidend.
Genau. Also
so,
das
und jetzt haben wir noch die Fahrpersonalverordnung. Denn jetzt haben wir eine kleine Änderung drin. Da geht es um den Umkreis. Die 100 Kilometer. Ja, denn da in der Fahrpersonalverordnung, das heißt bei den Fahrzeugen über 2,8 Tonnen bis 3,5 Tonnen, da fällt dieser Umkreis von 100 Kilometern weg. Das heißt, dieser Fahrer könnte quer durch Deutschland fahren und wäre, sofern er die anderen Anforderungen alle noch erfüllt, immer noch komplett in der Ausnahmeregelung.
Genau. Und deshalb auch der Appell, man muss Gesetze lesen wollen auch und man muss sich ehrlich machen an der Stelle und nicht nur Rosinenpickerei betreiben, weil das wird bei dir auch regelmäßig der Fall sein, dass das Gespräch so beginnt mit, ja, bei mir ist das Lenken nicht die Haupttätigkeit, deshalb bin ich ja ausgenommen. Nein, es ist das eine und das andere und das dritte und im Zweifel noch das vierte und alle Voraussetzungen müssen vollumfänglich erfüllt sein und nur dann bin ich ausgenommen. Also nicht im Kontext der Handwerkerregelung ist nicht das Kernkriterium, dass das Lenken nicht meine Haupttätigkeit ist, sondern das Hauptkriterium ist, so formuliere ich es immer, weil ich versuche, das den Leuten nicht auf Basis des Gesetzestextes erstmal zu erklären, sondern in dem Falle wäre es so, nutze ich mein Fahrzeug ausschließlich als Mittel zum Zweck, um vor Ort dann überhaupt arbeiten zu können. Ja, das ist immer die ganz zentrale Voraussetzung. Nur dann kann ich überhaupt mal von dieser Ausnahme Gebrauch machen. Dann kommt der zweite Punkt, den du angesprochen hast, mit dem Thema, was ist meine Haupttätigkeit? Weil das erleben wir ja zum Beispiel, also im Gartenlandschaftsbau, so ein großer Betrieb. Die haben parallel 6, 7, 8 Baustellen am Laufen. Und dann gibt es halt einen Mitarbeiter, der ist praktisch für die Logistik zuständig. Ja? Der fährt zum Baustoffhändler, bringt 2 Tonnen Kies auf die eine Baustelle, lädt das Zeug ab, fährt wieder zum Baustoffhändler, holt 3 Tonnen Sand und beliefert eine andere Baustelle. Oder fährt den Abraum weg, den die Kollegen erzeugt haben, mit einem Bagger, den dieser Fahrer 2 Tage vorher auf die Baustelle beliefert hat. Ja, der hat den dort hingebracht, abgeladen, ist weitergefahren. Ja, also es geht auch nicht darum, was macht das Unternehmen. Das Unternehmen kann von mir aus gern handwerksähnlich, Handwerk im engsten Sinne sein, das ist alles schön. Aber wenn ich auch als handwerksähnlicher Betrieb, der dann per se die Ausnahme in Anspruch nehmen könnte, wenn ich aber sage, ich habe hier einen Fahrer, der letztlich den ganzen Tag hinterm Steuer sitzt oder halt überwiegend, bin ich raus aus der Ausnahme? Kann ich nicht anwenden.
Die erste Frage, die man stellen kann, was steht in deinem Arbeitsvertrag?
Zum Beispiel.
Als was bist du in diesem Unternehmen angestellt worden? So, ja. Wenn da drin steht als Fahrer, dann ist es ja schon geklärt. Dann brauche ich ja gar nicht weitergehen. Ja. So, ne, jetzt kann es natürlich sein, dass du hattest einen Gartenlandschaftsbaubetrieb angesprochen. So, da ist jetzt ein Mitarbeiter, die haben vielleicht einen regulären Fahrer gehabt, aber der ist krank.
Ja.
So, und auf einmal wissen sie, hey, ich habe noch einen Fahrer, der hat den entsprechenden Führerschein, die entsprechende Fahrerlaubnis. Mensch, dann können wir doch den einsetzen.
Mhm.
So, und auf einmal wird aus diesem Gartenlandschaftsbauer von seiner Tätigkeit auf einmal ein Fahrer, weil das Fahren überwiegt, nicht? So, ja. Und da müssen wir dann ja auch schon wieder aufpassen.
Ja, und das sind wir bei dem, was du vorhin angesprochen hast. Ich muss es im Endeffekt fahrtbezogen machen. Also es könnte ja auch, weil du hast ja die Grenzen angesprochen, 2,8 bis 3,5 Tonnen, 3,5 Tonnen bis 7,5 Tonnen, dann bei der Handwerkerregelung mit der Limitierung auf 100 Kilometer, dann über 7,5 Tonnen keine Ausnahme mehr. Also wir haben ja bestimmt beide Unternehmen, ich kann mich lebhaft erinnern, die eben 7,5 Tonner einsetzen und dann ab und zu einen Hänger dranhängen. Ja?
Ja.
Also der fährt morgens erstmal los, solo mit dem 7,5 Tonner, ist im Kontext der Handwerkerregelung dann drin, weil die Rahmenbedingungen passen. Dann ist er da den Vormittag irgendwo beschäftigt, am Nachmittag. Und das ist dann zum Beispiel auch das Thema, was wir hier noch kurz anbringen können, weil es so ein kleiner Aufreger für mich auch ist, gewissermaßen. Wir hatten ja vorhin schon mal die selbstfahrende Arbeitsmaschine angesprochen. Jetzt gibt's ja auch die angehängte Arbeitsmaschine. So, jetzt sind wir also Gartenlandschaftsbauer und sagen, wir brauchen so einen Kompressor. So ein Druckluftkompressor, weil wir schweres Gerät auf unseren Baustellen einsetzen müssen. Das wird unzweifelhaft der Fall sein, dass ein Druckluftkompressor eine angehängte Arbeitsmaschine ist. Dann gibt es jetzt einen Beschluss unserer Bund-Länder-Referentenbesprechung. Frag nicht, wann der war, aber es steht auf jeden Fall in den Anwendungshinweisen zum Fahrpersonalrecht so drin, dass eine angehängte Arbeitsmaschine, die ja auch nicht der Güterbeförderung dienen kann, jetzt in meinem Beispiel, oder denk an so einen Außenaufzug, ja, bei den Umzugsleuten etc. Oder den Hubsteiger, die gibt's ja auch als Anhänger, also irgend so eine Scherenbühne oder so eine Arbeitsbühne. So, die können keine Güter befördern, aber der Beschluss lautet dahingehend, dass diese angehängten Arbeitsmaschinen mit ihrer zulässigen Höchstmasse in das Zuggesamtgewicht hineinfallen. Ja? Das heißt, auch durch so einen Kompressor in meinem Beispiel bin ich dann nicht mehr in der Handwerkerregelung. Natürlich, ganz klar, wenn ich jetzt einen stinknormalen Anhänger nehme, der halt zur Güterbeförderung bestimmt ist und den dranhänge und ich dann über die 7,5 Tonnen komme, also freundliche Grüße an alle Gerüstbauer zum Beispiel, die ja per se oft schon Fahrzeuge über 7,5 Tonnen haben, aber dann manchmal eben auch nur den 7,5 Tonner plus Anhänger. Ja, es zählt das Zuggesamtgewicht und dann bin ich über den 7,5 Tonnen, dann bin ich nicht mehr in der Ausnahme. Und das, um den Kreis zu schließen, kann eben passieren. Morgens ausgenommen, also ich sag mal von 8 bis 10 Uhr ausgenommen, von 10 bis 12 aufzeichnungspflichtig, dann kommt die Mittagspause und von 1 bis 15 Uhr bin ich vielleicht wieder ausgenommen und dann am späteren Nachmittag wieder aufzeichnungspflichtig.
Ja, mir fällt da gerade noch ein Beispiel ein. Ein Kunde von mir, ein kleines Bauunternehmen, fährt mit einem Sprinter. So, der Sprinter hat keinen Fahrtenschreiber, er ist nicht aufzeichnungspflichtig, weil er ja nun mal in die Handwerkerregelung hineinfällt. Sprinter hat eine zulässige Höchstmasse 3,5 Tonnen. So, was macht er? Er kauft bei eBay Kleinanzeigen für seinen Bagger, kauft er eine Baggerschaufel. So, jetzt nimmt er seinen Sprinter, nimmt einen Anhänger mit und fährt ins Ruhrgebiet, um diese Baggerschaufel abzuholen. In dieser Fahrzeugkombination kommt er über 3,5 Tonnen, ne, Zugfahrzeug und Anhänger. So, Baggerschaufel hinten drauf, er ist im Ruhrgebiet, er ist also weiter, oder er hat den Umkreis von 100 Kilometern verlassen, kommt in eine Polizeikontrolle. So, dann hat er ein Problem.
Ja.
Dann hat er ein Problem.
Ja. Also das ist noch ein Thema, wenn wir jetzt die Handwerkerregelung doch etwas breiter austreten, aber das können wir gern machen an der Stelle, weil das stellt sich ja in der Praxis regelmäßig, diese Frage, was ist jetzt mit solchen Fahrten, wie du sie gerade beschrieben hast, wo es jetzt letztlich nur um eine Ortsveränderung geht. Also es kann ja sein, ich habe etwas hergestellt, etwas produziert, handwerksähnlich oder Handwerk im engsten Sinne. Also Beispiel, ich bin der immer wieder zitierte Schreiner. der für den Kunden einen Schrank, einen Tisch, ein Möbel, eine Küche fertigt in der Werkstatt, die dann zum Kunden bringt. Und dann ist ja die große Frage, was passiert beim Kunden? Ist es jetzt ein Tisch, den ich irgendwie in die Eingangstür buxiere und ins Wohnzimmer fädele und dann abstelle und damit ist das Thema erledigt? Oder ist es eine Küche, die ich dort aufbaue, wo ich dann also noch stundenlang beschäftigt bin? Das ist das eine Szenario oder das sind die zwei Szenarien, die wir gleich mal noch behandeln können. Und das andere ist die Rohstoffbeschaffung. Also der Schreiner fährt ja im Zweifel, jetzt machen wir mal ganz basismäßig, zu einem Holzhändler und sagt, hier, lad mir mal Kantholz auf, in der Qualität und in der Alterungsstufe und so weiter und so fort. Also der beschafft sich erstmal Material, mit dem er dann in seiner Werkstatt arbeitet. Das sind die klassischen Themen, die da auch immer wieder auftauchen. Und dieses Thema Rohstoffe beschaffen oder ein fertiges Produkt dann auch nur ausliefern, ist im Regelfall, wenn nachweisbar ist, dass im weiteren oder im Vorfeld ein handwerksähnlicher Bearbeitungsprozess stattfindet, dann sind solche Beschaffungs- und auch im Zweifel solche Auslieferungsfahrten drin in der Handwerkerregelung. Warum? Es geht um die Verhältnismäßigkeit. Ja, da könnte ich gleich wieder mich hier komplett Puls 280 kriegen, wenn wir über das Thema der Handwerkerregelung bei der Lkw-Maut reden, aber wir bleiben jetzt mal im Fahrpersonalrecht. Es wäre ja unverhältnismäßig. Das Handwerksunternehmen ist sozusagen zu 98%, 99% ganz eindeutig in der Handwerkerregelung, hat dann aber im Jahr 4, 5, 6 Fahrten, wo man sich mal was beschafft an Material, wo man zu einem Lieferanten fährt, sich was holt, wo man zu einem Kunden fährt, was nur hinbringt letztlich, also wo man nicht vor Ort noch eine Riesenleistung erbringt. Und da wäre es ja unverhältnismäßig, wenn wir jetzt sagen, ja, an 363 Tagen im Jahr bist du ausgenommen und diese eine Fahrt ist jetzt plötzlich aufzeichnungspflichtig. Ja. Wobei das auch in anderen Fallkonstellationen auftreten kann, zum Beispiel, wenn wir da kurz abschweifen auf das Thema Überführungsfahrten. Also das war ja ein bisschen dein Beispiel. Also ich habe jetzt eine Fahrt, wo ich mir ein Material außerhalb der 100 Kilometer beschaffe mit einem Fahrzeug zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen. Oder noch viel besser, der Klassiker, der Handwerker im engsten Sinne beschafft sich einen 7,5-Tonner und möchte den dann am Produktionswerk des Herstellers abholen und lässt das Fahrzeug aber schon zum Straßenverkehr zu. Also er reist mit schwarzen Kennzeichen zu dem Herstellungswerk, wo er das Fahrzeug abholt und überführt es dann 350 Kilometer Luftlinie zu seinem Handwerksbetrieb.
Ja.
Für diese Überführungsfahrt gäbe es eigentlich keine Ausnahme, weil nur die Fahrt mit Fahrzeugen, die noch niemals zum Straßenverkehr zugelassen waren oder die ihre Betriebserlaubnis verloren haben, weil sie vollständig umgebaut wurden, nur die haben eine spezielle Ausnahme.
Ja.
Also, ich weiß nicht, so Grenzfälle hattest du sicherlich auch schon das eine oder andere Mal auf dem Tisch. Das ist natürlich auch in unserer Position immer sehr unschön. Wir können ja nur versuchen, die Rechtslage darzustellen. Man findet dann in der Praxis vielleicht eine Lösung, wie man das Ausmaß der Rechtssicherheit etwas erhöhen kann für den Betroffenen. Aber es sind eben diese Abgrenzungsfälle und die darf man nicht aus dem Blick verlieren.
Zur Werbung. Heute bedanken wir uns bei der Firma Fleetgo, die diese Podcast-Folge unterstützt haben. Fleetgo Deutschland ist ein Telematikanbieter mit Sitz in Düsseldorf. Fleetgo ermöglicht unter anderem das automatische Auslesen von Fahrerkarten und Fahrtenschreibern jederzeit und standortunabhängig. So behalten Unternehmen den vollen Überblick über Lenk- und Ruhezeiten und erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Auslesens. Effizient und sicher. Bereits über 6.500 Kunden in ganz Europa setzen auf Fleetgo für mehr Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit in der Logistik. Und das Beste? Aktuell gibt es für alle Neukunden 10% Rabatt. Jetzt auch neu die elektronische Führerscheinkontrolle. Um weiteres zu erfahren, empfehlen wir jetzt auf fleetgo.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, das ist sehr häufig so. Ne? Also auch gerade die Überführungsfahrten, die du angesprochen hast, auch da war die Tage ein Anruf, ja, was ist denn mit Überführungsfahrten? So, auch da die Frage, ist das Fahrzeug zugelassen? Ja, nein. Und er sagt, ja, es ist ein Fahrzeug, die sind zugelassen. Ne? Also die sind zwar in dem Augenblick nicht zugelassen, aber sie waren schon mal zugelassen. Ja, Freund, dann gibt es für dich wohl keine Ausnahmeregelungen. Ne? Ja. Also das heißt, du bist aufzeichnungspflichtig. So, zack, ab geht's.
Ja. Also ich habe es gerade mit einem Kunden, die haben selbstfahrende Arbeitsmaschinen, so Saugspülfahrzeuge. Die sitzen am Bodensee und die haben eine Fahrt in Ruhrpott zu einem Aufbauunternehmen, wo dieses Fahrzeug gewartet werden soll, so eine Generalüberholung. Ja. Also da sind wir jetzt noch ein bisschen am Diskutieren. Eine elegante Lösung könnte sein, nicht der Unternehmer selber, der das Fahrzeug hier tagtäglich einsetzt, macht diese Überführung, sondern der Dienstleister schickt seinen Fahrer an Bodensee und der holt dann das Fahrzeug ab und bringt es dann 2 Wochen, wenn die Revision durch ist, wieder zurück. Dann habe ich natürlich als einsetzender Unternehmer erstmal eine weiße Weste. Ich meine, hier reden wir jetzt tatsächlich über ein Fahrzeug, das mit relativ gutem Gewissen aufgrund seines Dauereinsatzes ausgenommen ist, weil hiermit zwar Güter befördert werden, also Frischwasser und Abwasser, aber das Hauptthema ist hier die Arbeitsleistung, nämlich das Reinigen von Kanälen und Rohranlagen und sonstigen Wasserinfrastrukturen. Ja, aber wir wissen ja nicht, was auf der Straße passiert, ja. Und nachher kommen wir ja noch auf unsere geliebten Wohnmobile. Und wenn eben da der einzelne Kontrollbeamte meint, er müsste sich, ich bin jetzt mal wieder böse, müsste sich da profilieren oder müsste halt das Recht ganz eng auslegen, ja, dann sagt er hier Problem. Aus meiner Sicht sind sie aufzeichnungspflichtig. Und dann stehen wir da erstmal in diesem Thema drin und müssen das wieder aufwendig einfangen.
Mhm. Genau. Ja. Wieder mal ein sehr aufwendiges Thema, sehr kompliziert. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir den Schwenk schon machen wollen zu den Wohnmobilen.
Ja, machen wir gleich.
Oder hast du noch etwas?
Ich möchte einfach nochmal betonen, wir müssen die Gesetze eng auslegen. Wir müssen es so lesen, wie es im Gesetz steht. Wir dürfen keine Rosinenpickerei betreiben. Wichtig ist auch für den Unternehmer, für den Fahrer, für den Privatmann, es gibt diese Anwendungshinweise der obersten Bundes- und Länderbehörden. Die sind hier immer wieder Gegenstand unseres Diskurses und die kann sich jeder kostenfrei runterladen beim BALM. Auf der Webseite müssen wir auch gucken, dass wir die in die Shownotes mal reinpacken. Und da gibt es auch zu den einzelnen Ausnahmen immer noch ein paar erläuternde Worte, also bei fast allen. Manche sind natürlich so simpel, dass es keiner weiteren Erläuterung bedarf. Aber zum Beispiel die Ausnahme, die wir gerade etwas intensiver angesprochen hatten, also diese Handwerkerregelung, da gibt es ein paar Hinweise dazu, wie wird dieser Umkreis berechnet, wo muss ich die Adresse nehmen des Unternehmens oder früher war es nämlich so, dass der Ortsrand, also die Gemarkungsgrenze dann herangezogen wurde. Also man findet da ein paar Detailinformationen und es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Aber ich denke,
kurzer Hinweis dazu noch vielleicht. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit irgendjemandem, der bezog sich dann auch auf diese Hinweise. Dummerweise hat er Hinweise verwendet, die schon recht alt sind. Denn man muss dazu sagen, die werden natürlich auch regelmäßig aktualisiert. Ja. Und man sollte immer von dem aktuellsten oder man sollte immer die aktuellsten Rechtsprechungen verwenden. Das kurz noch dazu.
Ja. Also der aktuelle Stand ist Februar 25, was die Rechtsvorschriften anbelangt. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir wahrscheinlich noch mehrfach erwähnen sollten. Von diesen Anwendungshinweisen gibt es zwei Dokumente. Es gibt ein Dokument, da steht drüber Rechtsvorschriften. Also da geht es um die Lenk- und Ruhezeitenregelungen im weitesten Sinne. Und dann gibt es noch ein zweites Dokument, da steht Kontrollgeräte. Karten, glaube ich, oder
Ja,
Fahrtenschreiberkarten,
genau.
das muss man sich, vielleicht haben sie das auch angepasst, weil Kontrollgerät ist eigentlich nicht mehr der gewählte Begriff, sondern der gewählte
Ja, ich
Begriff
glaube.
ist Fahrtenschreiber. Also da gibt es noch ein zweites Dokument, da geht es explizit um die verschiedenen Karten, die ich brauche: Unternehmenskarte, Fahrerkarte, Werkstattkarte, Kontrollkarte. Und ja, auch wenn ich eben mit diesen Kartenthematiken ein Problem habe, das sprechen wir nachher jetzt gleich bei dem Thema der Privatfahrten. Also Unternehmenskarte. Kann eine Privatperson eine Unternehmenskarte beantragen? Das steht da drin. Was ist, wenn das Unternehmen umzieht von der so und so Straße in den so und so Weg? Brauche ich eine neue Unternehmenskarte? Ja? Auf diese Fragen und viele weitere mehr findet man Antworten in diesen Dokumenten. So.
Ja, Götz.
Jetzt wollen wir tief durchatmen, weil jetzt machen wir das Thema Privatfahrten. Legen wir los,
Sehr
Sascha.
gerne. Ja, Privatfahrten. Ich gehe auch wieder in den Artikel 3 der Verordnung 561/2006, der Buchstabe H. Fahrzeuge oder Fahrzeugkonversion mit einer zulässigen Höchstmasse von nicht mehr als 7,5 Tonnen, die zur nicht gewerblichen Güterbeförderung verwendet werden. So. Jetzt ging das, jetzt können wir vielleicht noch allgemein erstmal bleiben und sagen, okay, was bedeutet das Ganze denn? Ich nehme gerne dieses Beispiel in den Schulungen. Ein Fahrer eines Unternehmens leiht sich von seinem Chef ein LKW oder möchte sich ein LKW leihen für den privaten Umzug. So, darf er nicht. Es ist ja eine nicht gewerbliche Fahrt. Dennoch muss man sagen, pass auf, was für ein Fahrzeug möchtest du denn verwenden? Denn wir haben ja hier die Grenze von nicht mehr als 7,5 Tonnen. Das heißt also, sobald oder solange du solch ein Fahrzeug verwendest und über diesen Schwellenwert nicht kommst, ist alles in Ordnung und du fällst nicht unter die 561/2006. Du musst also keine Fahrerkarte stecken und du bist nicht aufzeichnungspflichtig. Gehst du aber hinaus über diesen Schwellenwert, also über diese 7,5 Tonnen, dann bist du über diese Ausnahmeregelung nicht mehr erfasst. Und das bedeutet für dich, Fahrerkarte stecken, aufzeichnungspflichtig. Problem für den Fahrer wäre natürlich, wenn die Fahrt dieser Umzug am Wochenende stattfinden sollte, er würde seine Wochenruhezeit unter Umständen kaputt machen. Das wäre sein Problem.
Genau.
So, denke ich, kann man es kurz erklären, kurz und knapp. Ja.
Ja. Was jetzt halt aufkommt, sind die ganzen Einzelfallprobleme. Also die 7,5-Tonnen-Grenze ist das erste Problem.
Ja.
Das zweite Problem ist, was heißt eigentlich nicht gewerbliche Beförderung? Dieser Begriff wird in ganz vielen Rechtsgrundlagen, also im Berufskraftfahrerqualifikationsrecht, im Fahrpersonalrecht natürlich, wo wir uns gerade bewegen. Also an ganz vielen Stellen taucht diese nicht gewerbliche Beförderung, Fahrt, Tätigkeit, was auch immer auf, oder es wird eben andersrum definiert. Also ich habe das zum Beispiel gerade mit dem Thema Brieftaubenzüchter. Also Brieftauben werden ja in nicht geringer Zahl in Deutschland noch gezüchtet und die müssen dann Distanzflüge machen. Und das sind Vereine, die da dahinter stehen, wo die Züchter organisiert sind. Und ja, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber hier stellt sich ja schon mal die Frage, ist das ein nicht gewerblicher Kontext? Denkt zum Beispiel auch an die Kirchen, an andere Vereine, an Körperschaften wie die Kirchen eben, Körperschaft öffentlichen Rechts. Da gibt es ja die wildesten Rechtsformen und Konstellationen. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass ein Caritas-Ortsverband, sage ich mal, hat geerbt einen Wald und in diesem Wald haben die dann Holz geschlagen, haben Brennholz erzeugt und dieses Brennholz veräußert. Ob sie damit Gewinn gemacht haben, sei dahingestellt, aber sie haben das veräußert. Ist das jetzt noch eine nicht gewerbliche Betätigung oder ist das schon eine gewerbliche Betätigung? Ja, genauso bei meinen Brieftaubenzüchtern. Und was wir jetzt haben, ist eine Definition, weil das gab es bis zum Jahre 2020, gab es keine konkrete Definition der nicht gewerblichen Beförderung. Aber aufgrund von Rechtsprechung und von dem allgemeinen Ansinnen, das ist nämlich nachher auch noch gleich eine wichtige Information mit dieser 7,5-Tonnen-Grenze, aber machen wir erstmal die nicht gewerbliche Beförderung. Und da haben wir jetzt eine Definition im Artikel 4, Buchstabe Richard, in der 561 2006. Hast du die zufällig offen, Sascha?
Ja, ich habe die offen im Kopf. Dabei, ja, es ist die Definition nicht gewerbliche Beförderung. Da geht es also jede Beförderung auf eigene oder fremde Rechnung, die weder direkt noch indirekt entlohnt wird. Das ist so der erste Punkt.
Mhm.
Dann geht es noch darum, und durch die weder direkt noch indirekt ein Einkommen für den Fahrer des Fahrzeugs oder für Dritte erzielt wird. Und natürlich, die nicht im Zusammenhang steht mit einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, meine ich, steht da. Ja, so ist
genau.
Es.
Genau. Also so müssen wir kurz also durchgehen, das ganze Thema. Was heißt außer Beförderungen auf eigene oder fremde Rechnung? Was steckt da dahinter? Die Beförderungen auf eigene Rechnung, das sind also, da steckt schon mal drin, das hat einen gewerblichen Kontext. Wenn ich auf eigene Rechnung Beförderungen durchführe, sind wir im sogenannten Werkverkehr. Ja, anderes Rechtsgebiet, anderes Thema, aber dort eben definiert. Also es darf kein Werkverkehr sein, es darf auch nicht auf fremde Rechnung sein. Das heißt, es darf kein gewerblicher Güterkraftverkehr sein. Dann darf es nicht direkt oder indirekt entlohnt werden. Das ist natürlich auch ein ziemlich krasser Punkt, weil, denkt euch mal, also mein Beispiel sind da immer, so läuft es bei mir hier in der Region, nach Weihnachten oder zu Beginn des neuen Jahres machen hier kirchliche Organisationen so eine Weihnachtsbaum-Einsammelaktion. Ja, das heißt, die wollen also die Bäume, die da ausgetrocknet sind und nicht mehr ansehbar, möchten die einsammeln, natürlich gegen Spende. Ja, jeder soll natürlich, was weiß ich, 2, 3, 5, 10, 20 Euro an seinen Baum hängen, beziehungsweise wird es dann eingesammelt. Und worüber wir uns ja auch im Klaren sind, diese Menschen, die das machen, die diese Bäume einsammeln, die dieses Fahrzeug führen, mit dem die Bäume dann weggefahren werden, die erhalten eine indirekte Entlohnung zumindest. Also ich bin mir sehr sicher, dass die mindestens einen Leberkäse wecken kriegen am Ende, wenn nicht mehr.
Mich würde mal interessieren, hast du die schon mal angesprochen? Hast du denen schon mal diesen Hinweis gegeben?
Nein.
Wenn du dich...
Ich habe mit Kirchen nichts zu tun.
Naja, aber du könntest sie ja mal darauf ansprechen und sagen, wie das wohl geregelt ist,
ja, aber das,
wenn du dich unbeliebt machen möchtest, ja, da bei dir im Ort.
Genau, da kann ich drauf verzichten. Nein, aber gebt euch das einfach mal, ja, es darf keine direkte oder indirekte Entlohnung sein. Also auch, dann können wir ja praktisch die Grätsche machen ins Steuerrecht, der Geldwertevorteil. Die Verpflegungsmehraufwendung, ja. Also diese ganzen,
wir überall drüber nachdenken
es
müssen.
Ist so ein kranker Scheißdreck, ja, wo wir da unterwegs sind. Oder gebt euch auch mal die Fragestellung, wir hatten das in der ersten Folge, wir fahren mit einem PKW des Arbeitgebers nach Serbien. Ja, der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist mir ein zur Verfügung gestelltes Fahrzeug des Arbeitgebers. Da muss ich eigentlich einen Geldwertvorteil für Wohnung, Arbeitsstätte versteuern. Da muss ich eigentlich die Privatnutzung versteuern. Und auch hier, es kann dann eigentlich keine nicht gewerbliche Fahrt, ja. Also hier kauft wieder der Beförderungsbegriff auf, was uns nachher noch zerreißen wird. Was ist eine Beförderung? Aber,
ja.
keine direkte oder indirekte Entlohnung. Also wenn ich als Fahrer aus dieser Tätigkeit irgendeinen Vorteil ziehe, sei es ein monetärer oder ein nicht monetärer, aber allein, dass ich was zwischen die Zähne kriege und meinen Magen fülle, ist ja eine indirekte Entlohnung. Darf nicht
ja,
sein.
Wir müssen hier vielleicht einen Punkt setzen. Sonst artet das aus, weil wir müssten ja das Güterkraftverkehrsgesetz vielleicht noch mit berücksichtigen. Und.
Ja, ja, ja.
Lassen wir es lieber sein. Können wir
ihr
vielleicht
die Definition
noch mal irgendwann
jetzt
separat.
Ja. Also auf gar keinen Fall darf es halt was Berufliches sein, was Gewerbliches, sondern es muss halt tatsächlich in toto meiner privaten Lebenssphäre zuzurechnen sein. Ja?
So, und jetzt nehmen wir den Fall, der fällt in diese Ausnahmeregelung hinein, ein Fahrtenschreiber ist verbaut, ja, was macht denn der dann? Muss der den Fahrtenschreiber benutzen? Ja oder nein? Wenn ich diese Frage stelle im Kreis von Teilnehmern, muss ich den Fahrtenschreiber benutzen, ja oder nein? Heißt es oft nein. Sagst du, warum? Ja, weil er ist doch in einer Ausnahmeregelung drin.
Mhm.
So, für mein Verständnis ist die Antwort aber anders. Ich sage, ja, du musst den Fahrtenschreiber benutzen. Du bist zwar nicht aufzeichnungspflichtig, aber es darf ja gar keine Fahrt durchgeführt werden ohne Fahrerkarte grundsätzlich. Ne? So, jetzt haben wir die Ausnahmeregelung, aber wie dokumentiere ich denn das? Also das heißt, wenn ich keine Karte stecken würde, dann würde im Display und auf dem Massenspeicher würde ja stehen, Fahrt ohne gültige Karte.
Mhm.
So, wie kann ich das verhindern? Indem ich den Fahrtenschreiber eben dementsprechend einstelle, out of scope.
Mhm.
So, damit dokumentiere ich diese Fahrt, wo keine Karte notwendig gewesen ist. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Hinweis. Immer dann, wenn du in einer Ausnahmeregelung bist, ja, benutze den Fahrtenschreiber, dokumentiere diese Ausnahmeregelung mit der Funktion out of scope.
Genau.
Wie das dann am einzelnen Gerät funktioniert, da muss sich jeder Fahrer selber mit beschäftigen oder er kann ja auch mal den Schulungsanbieter fragen, bei dem er den Schulungsanbieter seines Vertrauens, dass ihm das vielleicht mal kurz zeigt.
Genau, ansonsten steht es auch in der Bedienungsanleitung drin, die sollte eigentlich immer dabei sein. Aber das ist eben ein ganz zentraler Punkt. Out of scope, hat der Sascha jetzt gesagt, also ihr findet am Fahrtenschreiber im Regelfall out. Ja? Oh. Also nur das Wort out, Beginn, out, Ende. Aber da müsst ihr euch eben durchs Menü klicken. Dann findet man das Ganze. Out of scope
kurz
heißt.
Info.
Ja, warte kurz.
Ja.
Out of scope heißt außerhalb des Anwendungsbereiches für den, der sich fragt, was heißt denn out of scope? Ja.
Genau, da wollte ich auch noch den Hinweis geben, weil viele Leute glauben, du schaltest den Fahrtenschreiber aus. Nein. Der Fahrtenschreiber ist nicht aus.
Genau.
Er läuft ganz normal weiter. Lenkzeiten werden als sonstige Tätigkeiten aufgezeichnet, weil ich könnte ja auch die Fahrerkarte stecken, wäre auch möglich, aber das ist noch ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht rein, aber außerhalb des Anwendungsbereichs.
Ja, wobei es ja schon wieder mal Freude machen würde, den treuen Zuhörern hier kurz einen Einblick zu geben. Also das ist wieder so eine rechtliche Schwäche, ja, wo sich auch wieder der Gesetzgeber, ich sag mal, einen Scheißdreck drum kümmert. Diese Funktion out of scope ist in den technischen Grundlagen beschrieben. Es ist aber zum Beispiel nirgends, unser Rechtssystem funktioniert ja nach Geboten und Verboten und eigentlich müsste irgendwo formuliert sein, wenn du ein Fahrzeug hast mit einem Fahrtenschreiber und du bist im Rahmen einer Ausnahme unterwegs und musst keine Aufzeichnungen anfertigen, dann aktiviere bitte out. Das müsste eigentlich irgendwo drinstehen. Ja, das Thema hatten wir auch bei Fähre Zug. Diese Funktion ist vorhanden, aber es stand bis vor einigen Jahren nirgends drin, dass ich es überhaupt aktivieren muss, dass ich es überhaupt verwenden muss. Es stand auch nicht dran, wie und was und wo. Ja, und genauso ist es bei dem Thema Out hier. Es gibt die Funktion, aber es gibt keine rechtliche Verpflichtung, das Ganze zu aktivieren. Aber ganz zentral ist, was Sascha gesagt hat, bitte macht Out an. Weil das Thema Fahren ohne Fahrerkarte sollte ich immer vermeiden. Dieser Datensatz landet zum Beispiel auch in diesem DSRC-Datensatz, über den wir zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich nochmal sprechen werden. Also diese Information wird irgendwo hinterlegt und deshalb macht es bitte an.
Ich empfehle die Einstellung selbst dann, wenn der Fahrer am Abend das Fahrzeug auf dem Betriebshof abstellt, Er nimmt jetzt seine Fahrerkarte raus, um nach Hause zu fahren. Selbst da empfehle ich, es ist keine Verpflichtung, es ist von mir eine Empfehlung, stell den Fahrtenschreiber out of scope, weil du weißt ja gar nicht, was passiert, wenn du das Fahrzeug abgestellt hast. Na, jetzt kommt wieder irgendjemand, fährt mit dem Fahrzeug, was vielleicht auch zulässig ist, aber erzeugt eine Fahrt ohne gültige Karte, was für den Fahrer, der gerade Feierabend gemacht hat, ja erstmal gar kein Problem darstellt. Aber am nächsten Tag fährt er los, kommt in eine Kontrolle. Was passiert? Auch bei mir ist das so, ich suche nach, oder ich gucke nach Auffälligkeiten.
Mhm.
So, und das wäre eine Auffälligkeit. Die Auffälligkeit wäre, Mensch, hier hat eine Fahrt stattgefunden ohne Fahrerkarte, was ja normal nicht zulässig wäre. So, dann guckt man vielleicht noch, wie lang war die, wie häufig findet so eine Fahrt statt ohne Karte und, und. Und im nächsten Schritt gehe ich weiter und sage, aber warum hat denn der Fahrer hier eine Fahrt durchgeführt ohne Fahrerkarte? Hat er was zu verheimlichen?
Mhm.
So, vielleicht artet das jetzt wieder aus, aber egal. Das heißt, jetzt gucke ich mir an, wer fährt denn dieses Auto? Weil diese Information bekomme ich über den Massenspeicher.
Mhm.
Dann gucke ich mir an und sage, naja, wie sehen denn die Arbeitstage aus? Und wenn diese Arbeitstage des Fahrers immer im Grenzbereich des rechtlich Möglichen sind, dann sage ich, okay, naja, er hätte ja vielleicht schon den Grund, die Karte zu ziehen, ohne Karte zu fahren, damit er seine Fahrerkarte sauber hat und keinen Verstoß erzeugt.
Ja.
Und so kann man immer weiterspinnen.
Ja, es ist sehr einzelfallgetriggert, das Thema, glaube ich, was du gerade ansprichst.
Ja,
ich kann deinen Punkt gut verstehen. Das ist halt wieder, wenn wir jetzt wieder die Extremisten hier abgeben, ja. Nein, auf gar keinen Fall. Und das abgeschlossene Betriebsgelände und
oder Werkstatt. Du stellst das Auto bei der Werkstatt ab.
Ja.
Geh doch nicht davon aus, dass die Werkstattmitarbeiter Ahnung haben von der Bedienung des Fahrtenschreibers.
Ja.
Stell du den Fahrtenschreiber out of scope. Die Probefahrt muss ja nicht, die ist nicht aufzeichnungspflichtig. Wobei die dann immer glauben, ja, eine Probefahrt findet mit der Unternehmenskarte statt. Mhm. Aber ich merke gerade, auch hier können wir wahrscheinlich wieder eine eigene Folge von machen.
Sollten wir
drüber nachdenken.
Genau.
Ja.
So, wir gehen jetzt auf die Wohnmobilisten los.
Ja. Oh, ja. Ja.
Also ihr wisst jetzt,
Eieiei.
Privatfahrten bis 7,5 Tonnen. Das war die
Ausgangsbasis. Dezember 24 ging es los. Telefon klingelt.
Ja.
Ein Wohnmobilfahrer erklärt mir seine Situation. Er hat ein Wohnmobil, so ein Oldtimer, Gesamtmasse mit Anhänger über 7,5 Tonnen, weil er ab und zu mal mit dem Anhänger seine Motorräder mitnimmt oder sein PKW mitnimmt. Frage, er hätte gehört, er müsste jetzt einen digitalen Fahrtenschreiber haben. Das war der erste Anruf Dezember 24. Dann ging das weiter. Fast jeden Tag kam ein Anruf. Bis ich dann mal gefragt habe, was ist denn eigentlich los? Was ist denn hier passiert? Was habe ich denn verpasst?
Ja.
Und ich die Antwort bekam, in Hessen gäbe es einen Polizeibeamten, der hätte einen Wohnmobilfahrer angehalten. Der Polizeibeamte wollte die Fahrerkarte und den Fahrtenschreiber sehen, der nicht verbaut war und die Fahrerkarte nicht vorhanden war. Naja, und damit ging's dann das ganze Theater dann los. Wie hast du es erlebt? Wahrscheinlich ähnlich.
Genauso. Also es gibt die neuen Vorschriften seit Januar 2025. Das ganze Thema. Und zwar war es verknüpft mit irgendwas anderem. Ich habe schon vergessen, warum das jetzt so sei. Und ja, der Hintergrund ist genau der gleiche, den du gerade beschrieben hast. Also es muss jemand geben oder mehrere geben, unter den Landespolizisten, sage ich jetzt mal, in Hessen oder vielleicht auch in anderen Bundesländern, die gemeint haben, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass wir ja aus dem Jahr 2023 ein EuGH-Urteil haben, das sich letztlich genau mit dieser Thematik befasst hat, dass es jetzt angezeigt sei, Wohnmobile zu kontrollieren, die entweder solo, wobei das kann ich jetzt nicht sagen, ob auch welche betroffen waren, die mit einem Solo-Wohnmobil unterwegs waren, weil die Fälle, die ich mitbekommen habe, waren immer so von der Konfiguration her, dass hier ein Anhänger angehängt war an das Wohnmobil, auf dem, ich sage jetzt mal allgemein, ein Fahrzeug stand, ein PKW. Ja, ich denke, bei dir waren die Anfragen wahrscheinlich auch letztlich immer in diesem Kontext, oder?
Ja, es ging rauf und runter. Ja. Es war alles dabei.
Ist auch wurscht,
es war alles,
ja,
dabei.
Also es waren, ja, auf jeden Fall Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Ich sag mal, die schon solo über 7,5 Tonnen waren oder erst durch das Anhängen eines Anhängers diese 7,5-Tonnen-Grenze überschritten haben. Und ja, dann kam die Forderung auf, ihr müsst hier einen Fahrtenschreiber drin haben, ihr müsst Längen und Ruhezeiten aufzeichnen, ihr müsst. Und wie kann das denn alles sein? Und dann war eben die große Aufregung und dann haben sich Hunderte und Tausende Leute gefühlt dazu befähigt gesehen, sich zu dem Thema sachlich und fachlich und inhaltlich zu äußern. Und bei manchen ist das sicherlich auch geglückt. Aber im Großen und Ganzen ist die Situation dadurch nur verschlimmbessert geworden, weil wieder das immer gleiche stattfand. Man hat sich rosinenpickerhaft auf das Thema gestürzt. Man hat mit ganz allgemeinen Aussagen gesagt, ja, das kann ja gar nicht gehen. Ich kann ja gar keine Unternehmenskarte beschaffen als Privatperson. Wie soll ich denn? Und das ist doch zugelassen als Fahrzeug so und so, M1, M irgendwas oder was auch immer. Ja, es, also 1000 Argumente, warum, wieso, weshalb. Aber ich sehe es als unsere Aufgabe, das jetzt noch mal ein bisschen von der Basis her aufzubereiten und noch mal klarzustellen, wo kommen wir her und wie kommen wir dann zu der Aussage, dass Güterbeförderungen mit Fahrzeugen über 7,5 Tonnen im Zweifel halt doch aufzeichnungspflichtig sind.
Was ich so erschreckend fand, irgendein Anrufer gab mir die Info, dass es wohl bei YouTube wie Leute geben würde, die sich mit diesem Thema da auseinandersetzt haben. Diese, ich glaube, es waren 2 oder 3, die habe ich mir angeguckt.
Mhm.
Und die haben erstmal Land und Leute verrückt gemacht. Und noch schlimmer waren die ganzen Kommentare. Dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, Freunde, das und das mache ich. Wir haben hier ein Problem. Wir können gerne über dieses Problem reden. Meldet euch. Dann haben sie gesagt, ja, vielen Dank, machen wir. Bei 2 Leuten von den 3. Aber das war es dann auch erstmal. So, dann haben sie immer neue Videos produziert. Und es wurde immer noch schlimmer. Ne, ein Rätselraten vom Herrn und hier und da, dann haben sie einen Wohnmobilverkäufer da gehabt und die hatten einen Fahrlehrer dabei und was die alle dabei hatten. Und ja, ich weiß auch nicht genau hier und da steht sowas drinne. So, und normalerweise kommentiere ich sowas gar nicht. Nur da konnte ich nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Freunde, was macht ihr denn hier gerade? Wir haben ein Problem. Man bietet euch Hilfe an, aber ihr nehmt keine Hilfe an. Ja. Ne, um es darzustellen. So, bis ich verstanden habe, das geht denen gar nicht darum, sondern es geht denen um Klicks.
Genau.
Weil sie ja damit Geld verdienen. Sie wollen eigentlich gar keine Lösung, weil dann wäre das Problem ja wahrscheinlich erledigt.
Mhm.
Erledigt in dem Sinne, dass sie keine neuen Videos drehen könnten jetzt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das fand ich damals sehr, sehr erschreckend. Aber ja. So ist
ja,
das nochmal.
Und auch in den positiven Fällen, wo wirklich halt Leute versucht haben, aufzuklären. Aber es ist halt eine extrem komplexe Materie. Es sind Begrifflichkeiten dahinter, mit denen der Bürger, sage ich jetzt mal, nicht umgehen kann, weil er sie wortwörtlich übersetzt. Das hatten wir letztes Mal mit dem Thema Fahrt. Das hatten wir noch gar nicht. Der Begriff der Fahrtunterbrechung, ja. Ich kann natürlich sagen, eine Fahrtunterbrechung ist jede Unterbrechung der Fahrt, aber das ist halt nicht der Punkt, ja. Und genauso geht es hier drum, den Begriff der Güterbeförderung, klar, sage ich jetzt als Privatmensch, der jetzt in Urlaub fährt, ich mache keine Güterbeförderung, aber so funktioniert unser Rechtssystem nicht, sondern das sind einfach stehende Begriffe, beziehungsweise sind es eben Begrifflichkeiten, die unter juristischen Gesichtspunkten eine Situation beschreiben sollen oder eben einen Zugang oder das Gelten von eröffnen oder auch das Nichtgelten von determinieren. Und dann kann ich nicht einfach mit einem laienhaften Ansatz an diese Themen rangehen, weil dann sind wir genau wieder dort, was du ja auch gerade beschrieben hast. Dann geht es nur um Verwirrung. Also die Leute werden dann jedes Mal noch zorniger und noch,
was ja verständlich ist.
Frustrierter. Ja, es ist ja auch das Thema, hier wird ja auch eine Frustration breit und dann heißt es immer wieder, ja, die EU und das und die Bösen in Brüssel und so weiter und so fort. Also wir fangen jetzt mal an der Basis an. Die EU-Verordnung 561/2006, da steckt es ja schon im Namen drin, die ist aus 2006 und mit dieser Verordnung wurde die Beförderung im nicht gewerblichen Kontext limitiert auf Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen zulässiger Höchstmasse. Das heißt, es ist keine Neuregelung aus Januar 2025 oder aus Mitte 24 oder sonst was, sondern die Regelung besteht seit 2006 und limitiert eben die Ausnahme für nicht gewerbliche Beförderungen, Güterbeförderungen auf 7,5 Tonnen. Punkt. Ja, keine Diskussion an dieser Stelle.
Richtig.
Was jetzt zwischenzeitlich stattgefunden hat, ist das Mobilitätspaket, das, wie gesagt, 2017 losgetreten wurde oder schon ein bisschen früher mit Diskussionen. 2017 gab es den ersten Vorschlag der EU-Kommission, wie das Recht anzupassen sei. Und die EU-Kommission hat in diesem Gesetzgebungsverfahren die Meinung vertreten, dass diese 7,5-Tonnen-Grenze wieder aufgelöst gehört. Also, dass die Privatfahrt wieder bis 40 Tonnen, sage ich jetzt einfach mal, freigestellt wird vom Fahrpersonalrecht. Das war der Aufschlag, den die Kommission gemacht hat. Der EU-Gesetzgeber, wer ist das? Das ist das Parlament, das EU-Parlament und der EU-Rat, also die Mitgliedstaaten. Die haben das ja dann verhackstückt, was die EU-Kommission hier vorgelegt hat an Änderungsvorschlägen. Und die haben gesagt, nein, wir möchten diese Ausnahme auf 7,5 Tonnen begrenzt halten. Das hat sich dann auch so durchgesetzt. Deshalb ist also auch nach aktuellem Rechtsstand die Ausnahme für private Güterbeförderung auf 7,5 Tonnen begrenzt. Und das auch schon mal im Vorgriff auf alles Weitere. Für die Auslegung von Rechtsvorschriften ist für den Richter von zentraler Bedeutung, was ist der Wille des Gesetzgebers? Was bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, wenn er Gesetze novelliert, erstmalig erstellt etc.? Und da jetzt der EU-Gesetzgeber sich ganz klar positioniert hat, dass die Ausnahme für Privatfahrten bei 7,5 Tonnen aufhört, ist es jetzt einfach ein gesetzter Punkt. So, das ist ein bisschen die Historie zu dem Ganzen. Und ja, vielleicht sollten wir ein bisschen über die Bandbreite möglicher Privatbeförderungen sprechen. Sascha, du hast ja am Anfang schon mal das Umzugsthema angesprochen. Hast du noch weitere Beispiele aus deinem Umfeld?
Ja, ich hätte noch, bei der Schulung sage ich immer Kaminholzvermietung, Kaminholzverleih. der sein Pickup verwendet, einmal um das Kaminholz, was er zuschneidet, was er hackt und so weiter, an seine Kunden ausliefert. Und im Grunde diesen amerikanischen Pickup auch später privat verwendet. Das wäre nochmal so etwas, was ich da jetzt spontan nochmal so habe. Ne? Mhm. Sicherlich kommt das immer wieder mal vor,
ja,
man mal so ein Beispiel hat, aber.
Ja. Wo wir es auch noch ganz viel haben, ist im Sportbereich, im Pferdesportbereich zum Beispiel, dass irgendwelche Privatiers, sage ich jetzt mal, oder halt Leute, die sich diesen Sport leisten können, auch große Fahrzeuge leisten können, die dann zum Transport der Pferde dienen und gleichzeitig einen Wohnmobilanteil haben. Das ist zum Beispiel eine Erscheinungsform, die ich immer wieder sehe. Ich habe einen Kunden gehabt vor geraumer Zeit, der eben dem Rennsport und dem Sammeln von Oldtimern frönt. Der hat sich
hätte ich jetzt auch noch gerade einen gehabt, ja.
Genau, der hat sich einen großen Autotransporter, so einen ganz klassischen, mit dem die Neufahrzeuge oder Gebrauchtfahrzeuge befördert werden, 6, 7, 8 Stück auf einmal, den hat er sich gekauft und damit fährt er jetzt seine privaten Fahrzeuge zu Messen, zu Sportveranstaltungen, zu Rennveranstaltungen und ist dort tatsächlich als reiner Privatier unterwegs. Der hat das auch nicht noch gewerblich irgendwie angemeldet und sonst was, sondern ja, der macht das einfach aus eigener Tasche, fährt er dahin, fährt durch ganz Europa, fährt nach Frankreich, fährt nach Italien auf die Rennstrecken und hat da 3, 4 seiner Fahrzeuge dabei. Also wir haben eine riesen Bandbreite, dass es reine Freizeitzwecke sind, wo jemand jetzt, wie bei den Wohnmobilisten, halt, was weiß ich, 2, 3, vielleicht 4-mal im Jahr auf eine Reise geht im Umfang von 1, 2, 3 Wochen. Wir haben ja auch die die Überwinterer, also die dann, ich glaube, da waren jetzt auch einige dabei,
Spanien,
die hier im Winter aufgeschlagen sind. Genau, die fahren dann nach Spanien, sind 3-4 Monate dort und überwintern dort eben die bei uns kalte Jahreszeit. Ja, also es gibt 1000 verschiedene Erscheinungsformen. Ja, dein erstes Beispiel, ich mache meinen Umzug, ich fahre zum IKEA und kaufe mir neue Möbel. Ja, ich will meinen Garten umgestalten und miete mir ein LKW, um das ganze Baumaterial, das ich dafür brauche, mir zu beschaffen. Es gibt unzählige Möglichkeiten und Bandbreiten in diesem Kontext. Und ja, die Grundhaltung, die man jetzt hier einnimmt, ist eben, alles über 7,5 Tonnen ist aufzeichnungspflichtig.
Ja, Aussagen, die dann immer kamen, waren, ja, ich, das ist doch privat. Ich fahre doch mit meinem Wohnmobil privat. Das ist doch eine keine gewerbliche Güterbeförderung. Jetzt muss man dazu sagen, das interessiert doch erstmal gar nicht. Ich muss wieder hergehen sagen, naja, wer ist denn angesprochen? Und hier wird ja im Artikel 2 der Verordnung 561 2006 nicht gesagt, es geht um eine gewerbliche Güterbeförderung, sondern da steht ja erstmal nur Güterbeförderung mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt. Hier steht ja nichts von gewerblich oder nicht gewerblich.
Genau, das ist der erste zentrale Punkt.
Also somit können wir das ja schon mal ausschließen.
Genau, und der zweite...
Es gibt eine Güterbeförderung.
Ja, der zweite zentrale Punkt ist, jedes Gesetz hat sogenannte Schutzzwecke. Also was will der Gesetzgeber damit regeln? Und das muss man eben wissen. Das Fahrpersonalrecht dient in erster Linie 3 Dingen. Das sind Arbeitnehmerschutzvorschriften. Also es geht darum, dass die Beschäftigten gewissen Regularien unterworfen sind, dass sie nicht über das Maß hinaus ausgebeutet werden können vom bösen Unternehmer. Das zweite Thema ist, dass es einen Wettbewerb gibt im Landverkehr. Und dann, klar, wenn ich als Betroffener sage, ja, was interessiert mich Lenk- und Ruhezeiten? Ich fahre 15 Stunden, habe ich natürlich gegenüber dem, der sich an Recht und Gesetz hält, einen massiven Wettbewerbsvorteil. Deshalb dient das also auch dem Wettbewerb. Und der dritte zentrale Punkt, und der kommt hier zum Tragen, ist die Straßenverkehrssicherheit. Und die Straßenverkehrssicherheit, die hat keine Grenze zwischen gewerblich und privat. Und die hat eigentlich auch keine Grenze zwischen 1 und 2,8 Tonnen oder 2,8 und 3,5 Tonnen und 3,5 Tonnen und 40 Tonnen und was weiß ich was, sondern die Straßenverkehrssicherheit ist einfach ein allgemeines Schutzgut. Und das ist letztlich ja auch der Punkt, und da können wir dann vielleicht den ersten Step mal machen in Richtung dieses Wohnmobil-Konkret-Themas. Ein schwedischer Bürger wurde kontrolliert irgendwo in Schweden mit einem umgebauten Fahrzeug, das wie ein Wohnmobil dann wirkte, indem es gewisse Einbauten hatte zum Schlafen und zum Kochen und zur allgemeinen privaten Lebensführung. Und in diesem Fahrzeug hat er Sportgeräte, nämlich Motorschlitten, befördert. Also Güter zu Sport- und Freizeitzwecken. Und das war der Gegenstand des Urteils. Vielleicht kannst du ein bisschen noch was dazu erläutern.
Das war das Beispiel. Und da wurde dann ja auch ganz klar gesagt, okay, wenn das so ist, dann muss ein digitaler Fahranschreiber verbaut sein und somit auch eine Fahrkarte verwendet werden.
Vielleicht genau. So. Weil das Fahrzeug hatte, glaube ich, 23 Tonnen oder was?
Ja, genau.
Ja, irgendwie so. Also es war auf jeden Fall weit über den 7,5.
Ja, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn gerade sagen?
Ich habe noch einen Aspekt, der auch im Urteil oder also beim EuGH wird, fragen ja dann immer die nationalen Gerichte spezifische Fragen. Und eine Frage, die auch geklärt werden sollte durch das Urteil, ist, ob die zulassungsrechtliche Einsortierung, also im Urteil heißt dann in dem nationalen Register, wie es dort hinterlegt ist sozusagen.
Ja, ja,
also
genau.
Welche zulassungsrechtliche Einsortierung hat das Fahrzeug und ob diese Einsortierung im Zulassungsrecht eine Wirkung entfaltet. Weil das ist ja genau der Punkt, über den wir vorhin auch schon mal gestolpert sind. Ist es ein Unterschied, ob das ein Omnibus, ein LKW, ein also M123, N123, Sonder-Kfz, Pipapo, die Welt ist an der Stelle bunt. macht es einen Unterschied? Und da hat auch der EuGH gesagt, nein, es macht überhaupt keinen Unterschied, sondern ich muss mir angucken, was findet mit diesem Fahrzeug statt. Und da dieser schwedische Bürger mit seiner Familie eben diese Güter, ja, diese Motorschlitten befördert hat, um sie dann privat zu nutzen am Zielort oder an verschiedenen Zielorten, ja, dann war für das Gericht an der Stelle klar, dass auf dieser Basis eine Aufzeichnungspflicht besteht, weil das Fahrzeug mehr als 7,5 Tonnen hat und in diesen Fällen, ja, der Güterbeförderung dient.
Genau, und das, jetzt fällt es mir gerade auch wieder ein, was ich eben sagen wollte. Dann hieß es in den Kommentaren zu den YouTube-Videos immer, ja, das müsste jetzt mal ein Gericht klären. Es gibt doch schon die Klärung vom EuGH. Nein, also, ja, ihr müsst euch nur damit beschäftigen. Irgendwann haben sie es dann auch gefunden. Sind es aber nicht durchgestiegen oder sie hatten es nicht komplett. Also erschreckend, ganz erschreckend.
Ja, also das ist jetzt mal die kurze Beschreibung der Situation. Ja, also wenn ich eben, und jetzt oder machen wir es anders, unser Problem ist jetzt diese Güterbeförderung, weil die ist nicht beschrieben. Die ist nur als Begriff mal gesetzt, aber wo das anfängt, wo das aufhört und was jetzt der Wille des Gesetzgebers eigentlich ist an der Stelle, das ist nicht so dargelegt, dass zum Beispiel Leute wie wir beide mit dem Brustton der Überzeugung in eine Beratung gehen können, einen Einzelfall vorliegen haben können und zu einem Schwarz-Weiß-Ergebnis kommen. Weil wir können jetzt ja mal ein paar Beispiele aufmachen. Also wenn ihr euch jetzt so ein Wohnmobil vorstellt, was ist denn da alles drin? Ja, da sind Klamotten drin, da ist Besteck drin, da ist Lebensmittel drin. Das sind die Ravensburger Spielesammlung ist da drin. Da ist die Angelausrüstung drin. Da ist
Surfbretter. Alles mögliche,
ja, da ist ein Fahrrad ohne Hilfsmotor, ein Biobike und ein Pedelec drin. Da ist ein Elektroroller drin. Da ist, was weiß ich, 1000 verschiedene Sachen. Oder es ist eben ein PKW im Fahrzeug oder ein PKW auf einem Anhänger hinter dem Wohnmobil. So, und aus dem Urteil geht gewissermaßen hervor, wenn wir, ich nenne es mal Güter zu Sport- und Freizeitzwecken befördern, dann wäre von einer üblicherweise vorgenommenen Güterbeförderung die Rede, also das Fahrzeug würde dann üblicherweise auch der Güterbeförderung dienen. Und das war letztlich für den Generalanwalt und dann auch für das Gericht der ausschlaggebende Punkt, dass es sich insoweit also um ein Fahrzeug zur Güterbeförderung handelt mit einer zulässigen Höchstmasse von und deshalb Aufzeichnungspflicht. Und jetzt kommen unsere Behörden ins Spiel, weil jetzt haben natürlich die Wohnmobilisten beim Balm angefragt, bei ihren Bundestagsabgeordneten, bei ihren lokalen unteren Verwaltungsbehörden, bei ihren Regierungspräsidien, bei ihren Landesministerien, überall sind Anfragen eingegangen.
Und jeder hat seinen Kommentar dazu getan.
Genau. Da war auch, also man hat immer gesehen, okay, es gibt wohl ein Basisschreiben, auf das sich alle referenzieren, aus dem alle abschreiben, mehr oder weniger. Im Endeffekt ist es auch das, was in den Anwendungshinweisen drinsteht, die vorhin schon mal angeklungen sind. Ja, aber was sagen wir jetzt den Betroffenen? Weil was mein Schmerz ist an der Sache, wir diskriminieren im Zweifel gewisse Lebensentwürfe, gewisse Lebensrealitäten, gewisse Komfortbedürfnisse des einen oder des anderen. Also wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, jemand ist im besten Alter, ist zu Fuß mobil, kann ein Fahrrad benutzen, um dann vor Ort in seinem Urlaub mobil zu sein. Er hat vielleicht ein Pedelec mit einem Anhänger, wo er seinen persönlichen Wocheneinkauf oder seinen Spontaneinkauf dann vor Ort vom Campingplatz aus machen kann. Demgegenüber haben wir ein Rentner-Ehepaar, das in die Tage gekommen ist, das nicht mehr so mobil ist. Die sagen, ja, aber wenn wir dann da vor Ort sind, dann sollten wir ein Auto haben. Vielleicht muss einer von beiden zur Dialyse 3-mal die Woche und muss 20 Kilometer in den nächsten Ort fahren, um in einer Klinik 3, 4, 5 Stunden an irgendwelche Maschinen angeschlossen zu werden. So, also der eine, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, der eine hat sein Fahrrad hinten drin und der andere hat sein PKW auf dem Anhänger. Wenn wir das Urteil lesen, wenn wir das lesen, was unsere Behörden hier von sich geben, ist es A, noch unklar, ist das Fahrrad, ja, also das ganz normale, schimmlige Steigerrad, 28 Zoll aus den 1990er Jahren, ist das ein Gut zu Sport- und Freizeitzwecken in Abgrenzung zum PKW, ja oder nein? Das weiß heutzutage keiner.
Ja.
Ist ja,
wir brauchen hier dringend eine Abgrenzung, eine Definition von Güterbeförderung. Ne? Ja. Das, da kommen wir gar nicht drum rum.
Befördert
Weil, wir müssen uns ja.
Warte noch kurz, das ist mir schon wichtig. Befördert der Angler eine Sportausrüstung zu Sport- und Freizeitzwecken? Befördert der gerne Schach spielt und seine Ravensburger Spielesammlung dabei hat, ein Gut zu Sport- und Freizeitzwecken? Oder sind es nur, wenn wir jetzt eine Abgrenzung machen zu den Gütern des persönlichen Bedarfs, des täglichen Bedarfs, ist meine Zahnbürste noch ein Gut des täglichen Bedarfs? Ist mein Gasgrill, den ich als Camper dabei habe, noch ein Gut des persönlichen und täglichen Bedarfs oder ist es schon ein Gut zu Sport- und Freizeitzwecken? Genau diese Fragen sind ja zu klären und das ist auch das, was diese Menschen, die jetzt betroffen sind, so massiv ärgert und das kann ich auch gut verstehen, weil hier einfach Begriffe, ich sag's jetzt mal wieder böse, hingerotzt werden, wo jetzt der EuGH sich drauf eingelassen hat, dass ein Schneemobil sei jetzt hier ein Gut, aber die haben sich auch nicht dazu geäußert, warum das jetzt ein besonderes Gut ist oder warum wir jetzt hier von einer Güterbeförderung sprechen. Die haben sich nämlich nur darauf bezogen, was habe ich für ein Fahrzeug? Ist das Fahrzeug in der Lage, ein Gut zu befördern, normalerweise, üblicherweise? Ja, und das ist ja, das ist scheiße, ist das. Ganz einfach.
Ja. Dennis, jetzt geht's ja weiter. Jetzt geht's ja weiter, weil wir sagen, okay, wenn also in diesem Wohnmobil ein Fahrtenschreiber verbaut sein muss und der Fahrer muss eine Fahrerkarte benutzen, dann ist das ja das eine. So, aber jetzt geht's ja los. So, bedeutet also, wenn ein Fahrtenschreiber verbaut ist, die Fahrerkarte bekommt er. Denn jeder Fahrer, der einen EU-Kartenführerschein hat, Klasse B, bekommt eine Fahrerkarte. Das ist nicht das Problem.
Ja.
Ich kann mich erinnern an einen Kommentar bei YouTube, da hieß es, ja, aber dann, ich habe ja diesen Eintrag 95 gar nicht. Der hat doch auch gar nichts damit zu tun. Ne? Jeder, der einen EU-Kartenführerschein hat, Klasse B, kriegt eine Fahrerkarte. Gar kein Problem. So, dann geht's weiter. Also die Fahrerkarte ist das geringste Problem. Dann geht's um die Unternehmenskarte. Bekomme ich als Privatperson eine Unternehmenskarte? Weil ich muss ja mit dieser Unternehmenskarte mein Unternehmen in Anführungsstrichen am Fahrtenschreiber anmelden. So, das war ja der erste Punkt. Mhm. Dann muss ich ja weitergehen, sagen, okay, muss ich, wie ein reiner Transportunternehmer, muss ich die Fahrerkarte auslesen? Muss ich die Daten archivieren? Muss ich mir also als Privatperson eine Software zulegen? Muss ich mir ein Download-Tool zulegen, um im Grunde alles auslesen zu können? Nächste Frage ist, wie sieht es aus mit meiner Wochenruhezeit? Ich nehme jetzt mal den Kraftfahrer, der die ganze Woche unterwegs ist und jetzt am Wochenende mit seiner Familie und dem Wohnmobil losfahren möchte. Das wäre für ihn ja gar nicht möglich, weil er ja seine Fahrerkarte stecken müsste. Ja. Somit wäre es für ihn ja gar nicht möglich, seine Wochenruhezeit einzuhalten. Also kann er gar nicht fahren. So, jetzt kann ich sagen, okay, dann fährt die Frau. Funktioniert aber auch nicht, weil die Frau steckt die Fahrerkarte und der Beifahrer muss, wenn er das Fahrzeug führen könnte, ja auch seine Fahrerkarte stecken. Selbe Problem, keine Wochenruhezeit. Jetzt gibt es ja über das EU-Mobilitätspaket die Aussage zu der Ruhezeit. Darf eine Ruhezeit im Fahrzeug verbracht werden? So, jetzt gibt's ja die Antwort, Ruhezeiten über 45 Stunden dürfen nicht im Fahrzeug verbracht werden. Heißt das also jetzt am Ende, dass ich mit meinem Fahrzeug zum Campingplatz fahre, aber ich darf nicht im Fahrzeug übernachten, weil meine Ruhezeit jetzt ja über 45 Stunden wäre. Ich müsste also ins Hotel. Ja. Und die letzte Frage, die sie stellt, wenn es also ein mögliches Bußgeld geben würde, es gibt ja den Bußgeldkatalog als Empfehlung, da steht dann drinne als Ansprechperson einmal den Fahrer und den Unternehmer, aber nicht die Privatperson. Also wäre es jetzt, ich meine, da stehen, glaube ich, 1.800 Euro drin für den Unternehmer, wenn ein Fahrtenschrauber nicht verbaut ist. So, wenn wir dieses Bußgeld jetzt mal zugrunde legen würden, kann im Grunde der Privatfahrer des Wohnmobils als Unternehmer gleichgesetzt werden. Also genauso wie bei der Unternehmenskarte. So.
Genau.
Zu den Unternehmenskarten, also Fragen über Fragen. Zu den Unternehmenskarten habe ich mal so ein paar Behörden angerufen und mal gefragt, habe ich bei euch die Möglichkeit, als Privatperson eine Unternehmenskarte zu bekommen? Und die Aussagen deutschlandweit, wir haben sie ja auch in unserem Kreis zusammengesammelt, waren ja völlig unterschiedlich. Von ja bis weiß ich nicht. Und der andere sagt, nein, auf keinen Fall. Also als Privatperson bekommst du keine Unternehmenskarte. Also ein Schwachsinn vorm Herrn.
Ja. Ja, und deine ganzen Fragen und Beispiele, die zeigen ja genau das, was ich vorhin wieder so schön prägnant gesagt habe, was mich so ärgert. Dann geht unsere Behörden her und sagen, es gilt. Ja, es gilt. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich sage, das Fahrpersonalrecht gilt und ist einzuhalten, dann muss es mit jedem Federstrich eingehalten werden. Von Artikel 1 bis Artikel 53. Ich kann dann ja auch nicht hergehen und sagen, ja, nee, also, nee, jetzt in Ihrem Fall, Sie brauchen jetzt keine Unternehmenskarte und Sie müssen die Daten auch nicht auslesen und Sie müssen sie auch nicht archivieren und auswerten, schon gleich zweimal nicht, sondern ich will ja nur Ihre Lenkzeiten sehen. Sie müssen auch nicht außerhalb des Fahrzeugs dann nächtigen. Sie müssen nicht hier, Sie müssen nicht da, Sie müssen nicht dort. Genau das ist das, was nicht geht. Weil wenn wir sagen ja auch nicht, ja hier Straßenverkehrsordnung, also für mich gilt ja nur, also Paragraph 1 möchte ich eigentlich nicht, weil ich möchte keine Rücksicht nehmen auf die anderen, aber dass ich auf der Autobahn unlimitierte Geschwindigkeit fahren kann, den Paragraph nehme ich mir dann schon in Anspruch. Und das ist genau der Punkt, weshalb wir uns ja hier gemeinsam im größeren Kreise, zuletzt beim Deutschen Fahrtenschreiberforum, aber auch auf anderen Ebenen hingesetzt haben und seitenlange Ausführungen gemacht haben und an entsprechende Behörden auch geschickt haben, also ans Bundesverkehrsministerium. Zwei andere Kollegen bringen das jetzt in Brüssel ein nach der Sommerpause, weil genau diese Situation ist für den Betroffenen und der Kreis der Betroffenen ist ja jetzt nicht nur dieser Privatmann, diese Privatfrau, die hier so ein Wohnmobil hat, sondern wir müssen ja immer auch an unsere Kontrollbeamten denken, an unsere Verwaltung, die dann nicht auf Ebene der Landesministerien und der Bundesministerien unterwegs ist, sondern wir müssen ja an die Bußgeldstellen, an die Gewerbeaufsichten in der Fläche denken. Und die haben ja ihr, gut, der eine oder andere, jetzt bin ich mal wieder böse, findet vielleicht Gefallen daran, sich mit sowas zu beschäftigen, aber der Großteil will ja seinen Job richtig machen und sagt, wo haben wir eigentlich die Probleme? Wir haben die Probleme bei den armen Teufeln aus Osteuropa, aus Ostasien, die durch baltische Frachtführer ausgebeutet werden. Da sollten wir ja eigentlich unseren Fokus hinlegen. Wenn hier Lieschen Schon. Müller und Opa Müller nach Spanien fahren zum Überwintern, klar kann man sagen, es ist ein Gefährdungspotenzial. Ich will das auch nicht kleinreden. Ich will jetzt nicht sagen, da passiert nichts und das ist nicht grundsätzlich ein Objekt der Begierde, wenn ich mich um die Straßenverkehrssicherheit kümmere. Aber die Frage ist halt, kann ich so mit den Leuten umgehen, dass ich ihnen einfach vor den Latz knalle, du musst alles im Endeffekt.
Ja.
Was gar nicht funktioniert, was gar nicht geht. Also kurz noch zu deinem Unternehmenskartenthema. Ja, das ist auch wieder sowas. Bei mir in Baden-Württemberg, TÜV und DEKRA geben die Karten raus gegenüber den Privatpersonen, also gegenüber den Fahrern, gegenüber den Unternehmern. Also die haben eine interne Richtlinie, ja, da steht drin Gewerbeanmeldung. Also das ist, ich habe ja selber auch eine Unternehmenskarte mal beantragt, bin freiberuflich tätig, ich habe keine Gewerbeanmeldung in dem Sinne. Ich habe halt dem Finanzamt gesagt, hier aus der Liste der freien Berufe bin ich in dem und dem Bereich tätig. Die haben gesagt, ja, passt, fertig, ich habe nichts. Ja, dann hat mir auch der Typ hinterm Tresen gesagt, ich will Ihre Gewerbeanmeldung. Das hat dann 3 Stunden gedauert, bis ich mit der zuständigen Dame in der Hauptverwaltung, DEKRA, Stuttgart, Degerloch, Feingen, egal, telefoniert habe und ihr klargemacht habe, hey, ihr könnt euren Leuten, die hier in diesen Dekra-Niederlassungen verteilt über ganz Baden-Württemberg oder in anderen Bundesländern sitzen, nicht einfach irgendeine Leitlinie in die Hand drücken, wo drin steht, zwingende Voraussetzung ist eine Gewerbeanmeldung. Ja? Mhm. Und dann sagt natürlich der Privatmann hier, ja, der wollte mir keine Unternehmenskarte geben. Der geht natürlich nicht auf die Barrikaden und sagt, ja, gucken Sie mal in den Anwendungshinweisen zu den Fahrtenschreiberkarten, da steht auf Seite 12 unter Punkt 3.4.3 steht, dass jede natürliche Person eine Unternehmenskarte beantragen kann. Das weiß der natürlich gar nicht.
Ja, naja, woher auch, ne?
Ja.
Das BALM hat sich geäußert. Das BALM hat es nun festgelegt auf der Internetseite und hat gesagt, ja, Wohnmobile über 7,5 Tonnen oder Kombinationen über 7,5 Tonnen. Das heißt, wir kommen jetzt wieder auf die Privatregelung, die wir eben schon besprochen haben, sind fahrtenschreiberpflichtig, sofern sie im Grunde eine Güterbeförderung durchführen können. Da stellt sich wieder die Frage, wann haben wir die Güterbeförderung? Ja. Und nach meinen Informationen, die ich bekommen habe, heißt es also im Grunde vom BALM, gibt es also einmal diese Aussage und eine weitere Information, die ich habe von einem Kontrollbeamten der BALM. Da wurde mir gesagt, dass Wohnmobile vom BALM wohl nicht kontrolliert werden sollen.
Ja. Ja, das ergibt sich mehr oder
also
weniger.
Was hat das BALM jetzt gemacht? Das BALM hat also die Vorschrift bestätigt. Also im Grunde Teppich hoch, alles drunter gekehrt, Teppich runter. Und das ist meiner Meinung nach doch, das ist nicht die Lösung. Wir brauchen ganz klare Begriffe, Definitionen. Wann findet eine Güterbeförderung statt? Und musst du es haben? Ja oder nein? Ich weiß nicht, wie legst du jetzt eine Güterbeförderung aktuell? Wie würdest du das beschreiben? Wann ist das Fahrzeug geeignet zu einer Güterbeförderung? Also ich gehe her und sage, okay, wenn du einen Stauraum hast, der abgetrennt ist vom Wohnraum, dann könnten wir über eine Güterbeförderung nachdenken. Oder spätestens dann, wenn du einen Anhänger mitnimmst, wäre ja auch eine Güterbeförderung möglich.
Ja, also
so versuche ich irgendwie.
Wir haben halt das Problem. Es gibt ja nicht, also wie fange ich das an? Der erste Gedanke war für mich, wenn jemand wissend und willentlich ein Gut nur ortsverändert, ja, dann ist es für mich eine Güterbeförderung. Also ganz klar, ich gehe zum IKEA, ich kaufe dort ein, neues Wohnzimmer, neues hier und da. Und dann ist die Beförderung allein dazu da, diese Güter zu mir nach Hause zu kriegen. Oder mein ehemaliger Kunde mit seinen Rennfahrzeugen, mit seinen Oldtimern. Ja? Also er befördert die dorthin, um die dort einzusetzen, um die dort zu nutzen. So, und da ist schon die Schwierigkeit. Jetzt kommt hier Ehepaar Müller, die in Spanien überwintern und die sagen natürlich, da kann ich natürlich genauso sagen, ja, die packen ihren PKW hinten auf den Anhänger, um den dann in Spanien zu nutzen. Wo ist jetzt der Unterschied zu meinem Oldtimer- und Rennfahrzeugeliebhaber? Aber ja, für meinen Alles. Geschmack müssen wir halt ein bisschen abstrahieren, beziehungsweise wäre für mich die Lösung, dass wir explizit nachher im Gesetz optimalerweise in der EU-Verordnung drinstehen haben, dass Wohnmobile, was dann natürlich auch noch zu definieren wäre, in einer gewissen Abgrenzung zu Nicht-Wohnmobilen, dass diese Beförderungen, die damit stattfinden, grundsätzlich der privaten Lebensführung zuzurechnen sind und deshalb keine Güterbeförderung im Sinne dieser EU-Verordnung 561/2006 darstellen. Ja, das wäre
ein Beispiel.
Ja.
Ein Beispiel fällt mir gerade noch ein. Ein Anrufer, auch ein Wohnmobil über 7,5 Tonnen mit H-Kennzeichen.
Ja.
Fährt auch grenzüberschreitend. Naja, was wäre denn jetzt mit dem? Also die Frage ist ja, gibt es diese Regelung im Ausland, weil er sagt ja, er fährt grenzüberschreitend. Hm. Gibt es diese Regelung im Ausland überhaupt?
Ja, habe ich zum Beispiel versucht. Für Frankreich rauszubekommen,
ja.
Weil du musst da, das ist wieder das, was wir am Anfang hatten, wir müssen und das Gesetz natürlich sauber lesen.
Ja, und dann stellt sich ja noch weiter die Frage, also das wäre ja die erste Frage. Die zweite Frage ist ja, jetzt sagen wir, okay, der braucht einen Fahrtenschreiber. Ja. Wir haben aber ein historisches Fahrzeug, das heißt, technisch ist das Fahrzeug gar nicht in der Lage,
ja.
Dass ein Fahrtenschreiber verbaut werden könnte.
Ja,
was macht denn der? Wird der jetzt also dazu gezwungen, sein Fahrzeug zu verkaufen?
Ja, die Verwaltung
oder darf
macht
er nur
es
in
dann
Deutschland
einfach
bleiben?
Und sagt, ja, dann können Sie das Fahrzeug halt nicht einsetzen.
Ja.
Punkt. Ja.
Aber das kann es doch nicht sein. Ich bin
ja.
ein Oldtimer-Liebhaber.
Ja.
Ne? Also,
aber genau das ist auch noch ein guter Punkt, weil das kommt ja in dem Kontext auch immer wieder auf. Diese Ausnahme für historische Fahrzeuge, die ist so formuliert, dass die Ausnahme dann besteht, wenn ich das Fahrzeug in einem Staat einsetze, in dem es als historisch gilt. Also
ja,
weil wir in Deutschland gesagt haben, wir haben da in der Zulassungsverordnung oder wo auch immer das Ding geregelt ist, haben wir da Regularien drin, wann wir Fahrzeuge mit einem H-Kennzeichen ausstatten, heißt es ja nicht, dass in Frankreich, Spanien, Portugal, Schweiz, egal wo wir hingucken, A, überhaupt so eine Regelung besteht und B,
ja.
unser Fahrzeug nach den deutschen Regularien auch die Regularien in Frankreich, Spanien, Portugal erfüllt.
Erfülle
das heißt, ich kann,
genau, erfülle ich überhaupt technisch noch dann die Voraussetzung, wenn ich jetzt einen Fahnenschreiber einbaue, dass ich sage, ja, jetzt hast du immer noch ein historisches Fahrzeug. Oder wird es jetzt auf einmal gesagt, jetzt hast du kein historisches Fahrzeug mehr, jetzt hast du keinen Anspruch mehr auf H-Kennzeichen.
Ja.
Hallo.
Ja.
Ja. Es ist verrückt.
Ja, und das ist halt genau unser Punkt. Wir haben jetzt hier ein bisschen über unsere nationalen Behörden gesprochen, aber gerade im Kontext dieser Wohnmobilgeschichten ist es halt überhaupt gar keine Lösung und deshalb müsste es auch überhaupt nicht weiterverfolgt werden, was jetzt aus unserer Sicht Deutschland zu dem Thema sagt oder aus Sicht eines französischen Betroffenen, die französischen Behörden, sondern wir müssen eine EU-weit einheitliche und ganz und gar interpretationsfreie Regelung bekommen, weil ja genau diese Fahrzeuge durch ganz Europa fahren.
Ja.
Und das ist halt die größte Schwierigkeit. Und ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass bei Korte jetzt auf der nächsten Sitzung, die dann im frühen Herbst oder Ende Sommer stattfindet, das Thema auf der Agenda steht. Und die haben ja dann einen verhältnismäßig guten Einfluss auf die EU-Kommission. Aber dann müsste ja, wenn die sagen, was ich bevorzugen würde, wir gehen an die 561/2006 ran, dann sind wir irgendwann im Jahr 2030 oder 2032 oder 35. Also das ist überhaupt keine kurzfristige Lösung. Und wenn sie dann sich breitschlagen lassen, so eine Leitlinie zu machen, ja, dann haben wir halt eine Meinungsäußerung, aber die ist ja nicht verbindlich. Und da kann ich natürlich Glück haben, dass, wenn da drinstehen sollte, dass Wohnmobile per se nicht betroffen sind, muss ja sich ein Richter im Staat XY nicht an diese Aussage gebunden fühlen, sondern der entscheidet aufgrund der Rechtsgrundlage und dann hat er ein EuGH-Urteil, steht irgendwas mit Motorschlitten drin und mit einer 7,5-Tonnen-Grenze und das ist einfach eine sehr, sehr ungesunde Gemengelage aus meiner Sicht für die Betroffenen. Weil ich finde, das sollte man am Ende jetzt schon auch noch bringen, dass man versuchen, denen, die hier zugehört haben und die von diesem Wohnmobilthema betroffen sind. Ja, was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben aus meiner Sicht zwei Optionen. Vielleicht hast du noch eine dritte. Ich kann jetzt entweder sagen, ich will Rechtssicherheit. Ich mache mir jetzt so eine blöde Kiste da rein, soweit es technisch geht. Hat mir ja gerade auch angesprochen. Und dann mache ich da halt irgendwas. Also besorge mir zumindest mal eine Fahrerkarte und zeichne halt zumindest mal meine Lenkzeiten auf.
Ja, aber hier muss ich natürlich auch dem Fahrer, dem Wohnmobilisten sagen, Mensch, dafür gibst du gut und gerne, ich sag mal, zwischen 1.500 und 2.500 Euro aus, je nach Fahrzeug.
Gar keine Frage. Wobei ich natürlich dabei bei vielen, für die tut es mir extrem leid, aber aus Sozialneid heraus kann ich ja sagen, also wer sich jetzt
ja, wer sich so ein Wohnmobil
Mille
kaufen kann, dann
Moreno,
ist es auch egal.
Morello, Dings,
ja, da kommt es nicht mehr drauf an.
Da sind wir bei den Peanuts. Nein, aber klar,
ja.
Nein, es sind massive Kosten. Und
aber die Frage steht trotzdem im Raum und dann geht es ja weiter. Brauche ich ein Download-Tool? Brauche ich eine Software? Und.
Ja, wir beide müssten, wenn wir sagen, wir stehen für Rechtssicherheit oder wollen einfach auch die Unternehmen oder die Betroffenen umfassend beraten. Wir müssen natürlich sagen, ja, entweder es gilt in allen Facetten oder gar nicht.
Ja.
Aber nicht irgendwie zu 22% nur.
Ja.
Ja, und die zweite Option ist halt zu sagen, Es ist unklar, es ist unsicher. Es gibt Einzelfälle, von denen wir alle nicht wirklich wissen, wo die Reise hingeht, ob die tatsächlich zu einem Bußgeld führen oder ob die dann auch eine Wirkung im Sinne der Rechtspflege entwickeln, dass hier also Urteile auch entstehen, die dann für die Betroffenen ein höheres Maß an Rechtssicherheit bedeuten in Zukunft. Ja, im Endeffekt muss ich dann halt auch willens und in der Lage sein, wenn es da zu einer Anzeige, zu einer Kontrolle kommt, den Rechtsweg zu bestreiten. Das würde ich natürlich am meisten begrüßen, wenn sich die Leute mit Händen und Füßen zur Wehr setzen, beziehungsweise dann auch unter entsprechender anwaltlicher Begleitung das Gericht dann auch aufgefordert wird, es mal wirklich zu durchdenken, ob wir hier von einer Aufzeichnungspflicht sprechen können oder nicht, indem wir zum Beispiel genau die Punkte, die wir vorhin angesprochen haben, mit dem Verbringen der regelmäßigen Wochenruhezeit außerhalb des Fahrzeugs etc., Unternehmer versus Fahrer etc., ob es das sein kann, ob das wirklich der Wille des Gesetzgebers sein kann.
Wenn ich diesen Weg gehe als Wohnmobilfahrer, dann wäre es natürlich wieder entscheidend, auch die richtigen Leute dabei zu haben. Also ich sprich wieder den richtigen Rechtsanwalt, der also mit den entsprechenden Argumentationen kommen kann. Wenn ich da mit den falschen Leuten aufschlage, komme ich auch nicht weiter, ist meine Befürchtung.
Ja. Ja, ich weiß ja im Zweifel
und passiert. Wie du schon sagst, kann das der Wille des Gesetzgebers sein, dass man das also dann vor Gericht da auskämpfen muss quasi?
Die Verhältnismäßigkeit ist meines Erachtens einfach nicht da. Aber das ist halt wieder genau der Punkt. Ja, weil dann wird halt der kontrolliert, der das Wohnmobil gewerblich zugelassen hat, der es über 50% gewerblich nutzt, weil er damit seinen Kunden fährt, dort Veranstaltungen macht, da drin übernachtet und so weiter und so fort. Ja, da ist natürlich wieder was ganz anderes. Er nutzt das Fahrzeug hauptsächlich gewerblich. Und dann subsumiert man das natürlich auch in der privaten Nutzung vielleicht da rein. Also deshalb, wir reden über so viel W-Fragen, ja, die im Einzelfall unterschiedlich ausgeprägt sein können. Mir tut es halt wirklich für die Leute leid, die da jetzt wieder Ochs vorm Berg stehen und die unterschiedliche Aussagen kriegen, die natürlich dann verständlicherweise dazu neigen, sich das Beste für sie persönlich rauszuziehen. Aber den muss man halt klar machen, ihr müsst euch halt im Zweifel auch darauf einstellen, dass ihr mit sowas mal vor Gericht geht, dass ihr den Rechtsweg beschreitet. Und dann haben wir ja die Gefahr, dann haben wir irgendein Amtsrichterchen und der sagt, hä, was wollten ihr jetzt von dem? Der stellt das Verfahren einfach ein. Das würde mich natürlich freuen für den Betroffenen. Aber ja, hilft uns halt wieder
nicht. Keine Lösung.
Nein, hilft uns halt als Gesamtgebilde wieder nicht weiter, weil wir dann auch keine Gerichtsentscheidungen kriegen.
Ja. Also meine Empfehlung ist immer, also ich gehe immer her und sage, okay, ich nehme mir auch den Einzelfall, ich gucke mir die komplette Situation an, um dann eine Empfehlung auszusprechen. Aber wie gesagt, es ist eine Empfehlung, mehr nicht, mehr kann ich gar nicht rausgeben.
Nein.
Ja. Götz,
also
wir haben
mit Sicherheit
schon wieder
eines
zwei
der
Stunden.
Widersinnigsten Themen im Fahrpersonalrecht aus den letzten Monaten und Jahren. Aber ja, wir haben jetzt zumindest mal versucht, bisschen Licht ins Dunkel wieder zu bringen, das auch nicht nur mit oberflächlichen Aussagen auszustatten, sondern wir sind jetzt doch wirklich ins Detail.
Ja. Wir haben wieder zwei Stunden gefüllt.
Locker.
Das ist verrückt. Wir hatten uns irgendwann mal auf eine Stunde eingesetzt, eingespielt, aber es geht wahrscheinlich nicht. Heute machen wir es kurz und schmerzlos mit der Verabschiedung.
Ich sage
trotzdem,
Kommentare.
Dass es mir wieder mal Spaß gemacht hat.
Ja.
Ja, Kommentare bitte gerne, Anregungen bitte gerne. Und zu dir sage ich jetzt einfach mal Tschüss.
Genau, ich wünsche dir was, Sascha. Lass dir gut gehen. Ciao.
Tschüss.